gestern anfangen. Ich heiße alle ganz herzlich willkommen zu unserer Gemeindebibelschule. Heute, ich mache nur den Philipperbrief durch. Ich habe eigentlich euch angekündigt, Philipper und Kolosser, aber als ich das Material zusammenstellte, habe ich gemerkt, hier beim Philipper habe ich schon 18 Seiten und dann Kolosser 12 Seiten, das wird zu groß. So, dann habe ich gesagt, wir bleiben jetzt mal beim Philipperbrief. Zuerst mal machen wir das eine und dieses Mal ist es etwas kürzer. Seitenzahl ist die gleiche Zahl, aber es ist kürzer. Also vom Blatt, du hast immer, wenn ihr aufpasst, ich habe die Rückseite nicht bedruckt. Da könnt ihr hinten rum reinschreiben. So, dass es, aber Seitenzahl stimmt, die Seitenzahl stimmt, aber so, ich bin mit 16 Seiten hier, bin Philipperbrief und das wollen wir dann betrachten. Das ist trotzdem so eine ganze Menge. Philipperbrief. Vielleicht ganz kurz allgemein noch was. Also ist es schön zu sehen, wie weltweit die Leute studieren. Da schreibt doch einer, Herr Matutis oder lieber Bruder Matutis, wie willst du das in 3 Jahren die 66 Bücher durchnehmen? So, und ich hab gar nicht gedacht, ich habe so viel Glauben gehabt, wir schaffen das. Und ich schaffe nur 36 Bücher in 3 Jahren. So, aber jetzt werden wir trotzdem weitermachen, so wie bisher. Die kleineren Bücher wahrscheinlich so, oder wo 1. Timotheus und 2. Timotheus, wir werden das irgendwie vielleicht doch zusammenfassen und wir werden schon durchkommen mit Gottes Hilfe. Mit Gottes Hilfe. Also ich mache euch Mut, lest es als nächstes Kolosserbrief. Kolosserbrief ist in Vorbereitung, ist genauso ein schöner Brief. Ich dachte, wenn die Briefe kurz sind, man ist schneller durch. Aber da steckt so viel Sprengstoff drin. Ich habe nur jetzt mal mir den Philemon-Brief ein bisschen angeguckt. Mit dem Philemon-Brief könnte ich zum Beispiel, das ist nur ein Kapitel, aber mit dem Philemon-Brief könnte ich eigentlich 16, 17 Seiten füllen. Da ist so viel Information drin, was sich jetzt auch auf den Philipperbrief bezieht. Wenn ihr das Material abheftet, es wäre gut vielleicht für euch, das Material abzuheften, denn ich werde zum Beispiel manche Sachen nicht mehr wiederholen bei den anderen. Wenn ich zum Beispiel jetzt hier Paulus betrachte, das Leben des Paulus, ich werde woanders Paulus nicht mehr betrachten. Oder wenn ich Timotheus betrachte, ich werde woanders dann nachher, wenn ich die Bücher betrachte, Timotheus nicht mehr betrachten. Wir fassen das zusammen oder dann zwischendurch, wo der Schwerpunkt der Brief in einem Brief oder in einem Buch ist, den Schwerpunkt werde ich betrachten und dann lasse ich das stehen. Also dann verweise ich höchstens noch, schau nach beim Philipper und so weiter. Dann da steht dann das Material zum Nachschlagen. Ihr baut euch auf so eine Art Nachschlagewerk, dann, dass ihr jederzeit, wenn ihr braucht, dann nachschlagen könnt. So, das ist nur so zur Vorbereitung. Dann ermutige ich euch, lest es immer, das Buch, das jeweilige Buch, einmal, zweimal und lies es einmal mit dem Gedanken, was ist mir dabei groß geworden? Nur für mich persönlich, für dich jetzt. Denn da geht schon so viel auf und so manche Frage taucht auf, die ihr dann vielleicht auch hier aus dem Material dann beantwortet bekommt. Also jeweils das Buch durchlesen und dann fragen, was hat es mir zu sagen? Denn wir wollen ja selber lernen. Und dann, was ich sehr dringend empfehle, was manche nicht mehr machen oder nicht machen, einfach die lesen nur den Text durch, beantworten die Fragen. Einer ist ganz schnell, ich schicke das heute raus, nur als Beispiel im Internet, schicke das heute raus, ich kriege in 2-3 Tagen das durchgearbeitete Material. Ich kann mir sagen, das hat er nie und nimmer durcharbeitet, so schnell kann ich nicht mal durchlesen. Was macht er? Er beantwortet automatisch nur die Fragen. Also mir geht es nicht um die Fragen, dass sie beantwortet werden. Mir geht es darum, dass du den Text, den Inhalt verstanden hast. Die Fragen, ich gebe ja sowieso keine Noten. Wir werden auch nicht benoten, sondern wir geben ein Zertifikat am Ende, dass du das durchgearbeitet hast. Und das ist das Wichtigste. Mir geht es darum, dass du es verstanden hast, dass dir was groß geworden ist, dass du zu einer Erkenntnis gekommen bist, dass du was gelernt hast. Und lieber machst du weniger und langsamer. Du kannst es immer noch nachholen. Wir haben ja so viel Zeit. Niemand hetzt uns ja, dass wir in so und so Zeit machen. Aber was ich empfehlen möchte, immer die angegebenen Abschnitte. Siehe nach oder siehe auch oder siehe, dass du das liest. Und wenn du das liest, kriegst du einen Zusammenhang, kriegst ein Gesamtbild. Und das ist so wichtig, denn eigentlich, was ich hier habe, ist nichts anderes als mein altes Predigtmaterial von irgendwann von den letzten 40 Jahren, das ich einfach hier zusammengetragen habe. Ich habe darüber gepredigt, dann lese ich dann die nächste Bibelstelle, dann geht mir wieder was auf und dann lese ich die nächste Bibelstelle, geht mir wieder auf was manche sagen, oder jemand hat mir geschrieben, wissen Sie, ich lese, ich komme gar nicht zu meiner Bibelarbeit. Ich verliere mich in der Bibel. Dann lese ich in 4. Buch Mose was und es ist so spannend und so interessant. Dann lese ich dort wieder weiter. Also ich komme mit meinem Text nicht durch, weil ich immer so nachlese. Aber das ist gut. Eigentlich ist schön, dass du das nachliest hin und her, aber versuch einmal nur diese Stellen, diese Referenzstellen, die angegeben sind, nachzulesen, denn dann bekommst du auch die Information, die du brauchst in einer normalen Bibelstunde. So, okay, wir beten zuerst einmal und bitten Gott, dass er uns heute Abend segnet. Lieber Herr Jesus, wir sind gekommen, aus deinem Wort zu lernen. Wir lieben dein Wort. Dein Wort ist A und O, Alpha und Omega, Herr. Und du sandest dein Wort und du machtest uns gesund. Und nichts geht über eine gesund machende Lehre. Ein klares Wort, zu verstehen, was dein Wort sagt, was in deinem Wort uns mitgeteilt worden ist. Und genau das möchten wir tun. Wir möchten dein Wort ergründen. Was hast du uns wirklich hier zu sagen? Und was willst du uns sagen? Und wir beten auch jetzt in dieser Lehre, auch wenn es trocken ist vielleicht ein bisschen, die Lehre ist immer etwas Trockenes, möchten wir trotzdem bitten, rede, Herr. Wir wollen auch da dein Wort hören. Segne auch das Material, dass es weltweit überall läuft und übersetzt wird und dass es einfach Wunder wirkt. Und so viele Geschwister lernen und lesen mit uns zusammen heute die Bibel mit diesen Lektionen. Ich danke dir, Herr Jesus, dass wir so viele Bibelschüler haben dürfen. Amen. Vielleicht zu eurer Information noch. Also dieses Material wird also nicht von mir, sondern von Leuten in Indien, in der Tamilensprache übersetzt und die machen dann ihre eigene Mission und lehren. Also ist es interessant, auch in Afrika, in eine Volkssprache wird das übersetzt. Also das Wort Gottes läuft und es ist schön, dass wir hier zusammen lernen dürfen. Okay, irgendeine Frage von den letzten Lektionen, irgendwas dir nicht klar geworden, vielleicht wenn irgendwo von den letzten Lektionen, dass wir die auch ganz kurz streifen oder Frage bei Betrachtung der Evangelien, was wir hatten, denn wir schließen ja die Evangelien ab und gehen jetzt ins Neue Testament rüber, in die Briefe, in die Episteln. Irgendeine Frage bei den Evangelien? Schön ist bei den Evangelien zu sehen, jeder Evangelist berichtet auf seine Art und Weise und setzt auch seine eigene Betonung, ganz besonders die Akzente. Okay, wenn keine Fragen zum Philipperbrief, zuerst mal ist es die Stadt Philippi in Mazedonien. Wir wissen ja, da ist Paulus von Gott gerufen worden nach Mazedonien. Komm herüber und hilf uns. Apostelgeschichte 16, Vers 9 bis 40. Da ist diese Geschichte, wie dort die erste christliche Gemeinde auf dem europäischen Kontinent entsteht. Auf einen Wink des Heiligen Geistes. Philippi war eine griechische Stadt, eine altgriechische Stadt. Geht auf die Zeit von Alexander des Großen und auf dieses alexandrische Reich. Dem Vater des Alexanders wurde gegründet. Philippi, dort predigt Paulus als erstes das Evangelium. Vielleicht noch nebenbei, ich halte mich nicht an dieses Manuskript, also es kann sein, dass du kannst mitlesen, also ich halte mich an das Konzept, aber das könnt ihr zu Hause durchlesen. Und ich versuche das zu sagen, was ihr nicht zu Hause lesen könnt oder lesen werdet oder wo ihr denkt, ja, das sollte auch gesagt werden oder das wäre auch wichtig. Also du kannst mitgehen, ich gehe das Papier durch, aber ich halte mich nicht an das Papier. Es kann sein, dass ich 3-4 Seiten gar nicht lese oder betrachte, sondern nur das, was mir groß geworden ist oder was ich denke, das sollte man gesagt haben, um den Zusammenhang zu verstehen. Denn die Idee ist auch, wenn jemand nur die CD hört oder dann im Internet das nachhört, dass er auch ein Bild über das jeweilige Buch bekommt. Also Philippi, Paulus hat das ganz merkwürdig, die Gemeinde gegründet, mit viel Leiden. Nach der ersten Predigt kam er gleich ins Gefängnis. In Philippi war keine Synagoge. Normalerweise ging Paulus immer gewöhnlich zu den Juden, denn in der Bibel, er sagt, den Juden muss zuerst das Evangelium gepredigt und dann erst die Nationen. Also die müssen zuerst das Wort Gottes hören und dann, wenn die sich von sich stoßen, dann geht es zu den Heiden. Aber in Philippi gab es keine Synagoge, so dann geht es zu den Frauen. Es waren keine 10 jüdische Männer in Philippi, so dass eine Synagoge gegründet werden hätte können. Und dann geht sie draußen und draußen ist eine Frau, eine Proselytin, die Lydia, eine Purpurkrämerin und der Herr tat ihr das Herz auf. Also dort beginnt draußen Wasser, denn man brauchte, um jüdischen Gottesdienst zu halten, Wasser für die Taufrituale. Ohne Wasser gab es keinen Gottesdienst. Und deshalb gingen, wenn man irgendwo in der antiken Welt eine Synagoge oder jüdische Gruppe suchen wollte, musste man nur am Sabbat draußen am Wasser oder am Sabbatabend, Vorabend am Wasser gehen. Dort beten die Juden. Am Wasser waren die immer zu finden, wo fließendes, flüssiges Wasser war. So. Paulus durfte später bei der Lydia wohnen. Die Lydia ist also die erste gläubige Frau in Europa. Apostelgeschichte 16, Vers 14 bis 40 ist ihre Geschichte erzählt. Ist das auch etwas Merkwürdiges? Lukas hat sich in die Lydia verliebt. Ist auch so Liebesromanze ein bisschen. Denn bis da berichtet Lukas ganz persönlich. Und dann, wenn wir Apostelgeschichte gelesen haben, hört dieser Bericht auf. Lukas kommt nachher später wieder in die Geschichte und greift es wieder auf. Also der war bei der Purpurkrämerin. Dort waren die Apostel, die Jünger einquartiert. Da verfasste es eindeutig der Apostel Paulus. Dieser Brief trägt den Stempel des Heidensapostels, das wir predigt zu den Nationen. Dann sieht man auch ganz besonders, dass er als Gefangener war, gelitten hat. Und er sagt, so jetzt reinige meine Wunden, Kerkermeister, macht es wieder gut. Und die Geschwister fühlten, aufgrund dessen, was passiert ist und wie das Evangelium nach Philippi kam, fühlten sie sich verpflichtet, dem Paulus zu helfen auch. Weißt du, durch Leiden kam er zu uns mit Schwierigkeiten und etc. Und jetzt, wir müssen ihm helfen. Und Philippi wurde eine Missionsgemeinde. Paulus hat von anderen Gemeinden kein Geld genommen. Also wenn irgendjemand Paulus unterstützt als Missionar, hat er diese Gemeinde in Anspruch genommen. Denn dort hat er sein Leben fast hingegeben. Er wurde ausgepeitscht wegen dem Evangelium und musste viel leiden. Geht auch auf das immer ein. Apostelgeschichte 16 und dann 1. Thessalonicher 2, Vers 2. Denn durch Leiden und Widerspruch ist das Evangelium nach Europa gekommen. Der Philipperbrief gehört zu den sogenannten echten Paulusbriefen. Manche Paulusbriefe kann man nicht sagen, sind die echt oder nicht echt. Das heißt, sie sind schon von Paulus, aber nicht Paulus hat sie nicht geschrieben. Manchmal hat er nur am Schluss geschrieben, mit großen Buchstaben, grüße euch und schreibe ich euch. Also das sind also von den Schülern das Paulus geschrieben worden. Oder er hat ihnen diktiert, aber dieser Brief ist hier echt. So, er hat geschrieben als Gefangener. Paulus zu seiner Geschichte ganz kurz beschreibt diese Geschichte, was er ist, in Philipperbrief ganz besonders, Kapitel 3. Dann beschreibt er, dass er aus dem Stamm Benjamin war. Dieser Stamm Benjamin war der Lieblingssohn. Also er betont, er kommt aus dem besten Hause, ist der beste Mann und so weiter. Weil in Philippi gibt es ein Problem. Da gibt es Leute, die haben versucht, den Christen zu sagen, die können nur besser werden, wenn sie zum Judaismus zurückkehren. Wenn sie sich beschneiden lassen, wenn sie die Gesetze halten, den Sabbat halten und so weiter. Und Paulus, ein extremer orthodoxer Jude jetzt, aus dem Stamm Benjamin, nicht nur aus dem Stamm Juda, aus dem Stamm Benjamin, dem Lieblingssohn Jakobs, und aus dem kam auch der erste König Israels, Saul, aus dem Stamm Benjamin. Dieser Stamm, in den Grenzen von Stamm Benjamin lag Jerusalem. Also ich bin ein super Frommer. Also wenn ich etwas sagen kann über Religion oder Judaismus, also ich könnte den sagen, denn jetzt den Philippern was erzählen. Aber ich betone das gar nicht. Ich achte alles für Kot, sagt er, auf dass ich Christus gewinne. Er hat etwas entdeckt und das ist Jesus. Er erlernte den Beruf des Zeltmachers und glaubt nicht, dass er Zeltmacher war. Eigentlich, das ist Apostelgeschichte 18, Vers 3, wird uns erzählt, dass er zu Aquila und Priscilla kommt und dort findet er Unterschlupf beim Juden, die aus Rom vertrieben worden sind. Zeltmacher, er hat Gebetsschale gemacht. Also er hat praktisch religiöse Klamotten fabriziert. Er war also religiöser Schneider. Also diese Gebetsschale extra für den Gottesdienst Kleider produziert. Also Gebetsschale. Das ist also Zeltmacher. Das ist also eine Vorliebe für extrem fromme Rabbiner. Also wir denken manchmal Zeltmacher. Er war also nicht Zeltmacher, sondern Schalmacher. Gebetsschale hat er hergestellt. Nun, nebenbei, denn das konnte auch nicht jeder Gebetsschale machen. Das musste ein extrem frommer Jude sein, der nur Gott liebt, nur Gott dient und so weiter. Wir würden ja auch zum Beispiel von keinem Heiden oder Gottlosen heilige religiöse Geräte herstellen lassen. Also, der war so ein Frommer, der sogar nicht nur im Glauben Gott dienen wollte, sondern auch praktisch mit seinen Händen und sich dabei seinen Unterhalt verdiente, religiöse Souvenirs sozusagen, hätte heute produziert. Dann noch etwas zu Paulus. Er war Pharisäer, von Pharisäern, Apostelgeschichte 26. Und er war ein Pharisäer, hat beim Professor Gamaliel studiert. Also nur zur Geschichte zum Paulus, denn ich werde woanders Paulus nachher nicht mehr betrachten. Deshalb sage ich das jetzt hier und erwähne das ganz bewusst. Er war also ein Pharisäer von Pharisäern. Und obwohl er sagt, heute Morgen haben wir kurz gehabt, dass Paulus ja über Ehe in den Korintherbrief schreibt, und er schreibt sehr eindringlich, sehr anschaulich, sehr praktisch, man meint, er müsste verheiratet gewesen sein. Und ich wage zu behaupten, er war verheiratet, denn jemand, der zum Hohen Rat gehört, muss verheiratet gewesen sein. Und er war beim Hohen Rat, denn bei der Steinigung des Stephanus haben die Zeugen ihre Kleider zu den Füßen des Saul von Tarsus hingelegt. Also er war einer, und er hätte das Signal geben können, jetzt steinigt ihn. Oder hat auch gegeben das Signal. Und deshalb, wenn Stephanus betet, Vater, vergib ihnen, da hat er ganz besonders an Saul von Tarsus gedacht. Also er war ein Pharisäer. Und die Stelle in 2. Korinther 5, Vers 1, wo es heißt, also auch noch, ob er Jesus gekannt hat oder nicht gekannt hat. Er sagt, also mir ist es vollkommen egal. Ich kenne Christus nicht mehr nach dem Fleisch oder wie auch immer. Also ich kenne Christus nur von der Offenbarung. Und das betont er ganz gewiss und ganz bestimmt, dass er Christus kennt von der Offenbarung. Denn sein Leben spielt sich ab in der Zeit, wo Jesus auch in Palästina war, wo er beim Professor Gamaliel studiert hat. Denn ein paar Jahre später ist er Christ geworden. Also er muss Jesus irgendwo begegnet sein, gehört haben von Jesus, erfahren haben von Jesus. Aber er macht es nicht, nimmt es nicht ernst und nicht wichtig, dass er Jesus im Fleisch kennt. Also aus der Tradition. Deshalb hat er auch keinen Lebensstammbaum von Jesus, und Jungfrauengeburt interessiert ihn auch nicht. Oder wie das alles passiert, mit wem er da verwandt gewesen ist, der Herr Jesus. Er kennt Jesus nicht mehr nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist. Wir müssen auch immer, wenn wir die Bibel lesen, immer auch so lesen, manches ist nicht gesagt. Und weil es nicht gesagt ist, muss es nicht heißen, dass es nicht gewesen ist. Und wenn du etwas erzählst, unterschlägst du ja auch manchmal und lässt einfach liegen, weil das für dich nicht wichtig ist. Und für Paulus war die Jungfrauengeburt nicht wichtig, dass er in Bethlehem geboren ist, war nicht wichtig, dass er in Nazareth mal gelebt hat oder aus Ägypten kam. Das alles war ihm gar nicht wichtig. Diese Herkunft, wo kommt er her? Für ihn war wichtig, wo ist Jesus hingegangen? Wo ist er jetzt? Wir kennen auch nur nach dem Geist. Ja. Bekehrung wird uns in Apostelgeschichte 9 von 1 bis 25 berichtet, und da erfahren wir sogar von ihm persönlich noch an anderen Stellen. Er erzählt dreimal seine Bekehrung. Natürlich ist auch da wieder eine Frage, wo auftaucht, wo die einen haben ein Licht gesehen und keine Stimme gehört, die anderen haben eine Stimme gehört und kein Licht gesehen. So, Tatsache ist, dass da ist was passiert, etwas Mysteriöses, und deshalb, wenn jemand etwas erlebt, erlebt jeder ein bisschen anders. Der einen sieht das Licht und der anderen hören die Stimme. So, der Empfänger von diesem Brief, diesem Philipperbrief, ist Kapitel 1, Vers 1 in Philipper, diese christliche Gemeinde in Philippi, und diese Gemeinde bestand hauptsächlich aus bekehrten Heiden, und Juden waren dort in Minderheit. Die Gründung der Gemeinde haben wir es. Und es ist interessant, als Paulus dorthin kam, hat er nur die Lydia getroffen und den Kerkermeister. Der Kerkermeister war der Erste, der sich nachher als Mann bekehrte. Später taucht er irgendwo noch auf. Dann, und grüße mir den Clemens. Manche Bibelausleger vermuten, der Kerkermeister war dieser Clemens, der dann gegrüßt wurde. Aber ich komme auf den nochmals zurück. In der dritten Missionsreise, dann kommt Paulus nochmals nach Philippi zum zweiten Mal in der Stadt, aber jetzt gründet er die Gemeinde, also er war zweimal da. Und der Philipperbrief, den wir hier haben, ist nicht der erste Philipperbrief, er muss schon vorher einen anderen Brief geschrieben haben. Und mich verdrießt nicht, euch immer wieder das Gleiche zu schreiben, heißt es. Das heißt nicht, dass er immer sich wiederholt. Der wiederholt sich nicht groß in diesem Brief. Er erwähnt zwar ein paar Worte, besonders, aber euch immer wieder das Gleiche zu schreiben. Das heißt also, ihr müsst mehrere Dankschreiben geschickt haben, denn die haben regelmäßig geschickt, und wenn sie Geld geschickt hat, war es selbstverständlich, dass er Dankeschön geschrieben hat. Dieser Brief hier, dieser Philipperbrief, ist aller Wahrscheinlichkeit von Rom ausgeschrieben. Manche streiten darüber das ab, weil Paulus an drei verschiedenen Plätzen gefangen war. Der war in Ephesus einmal gefangen, der war in Philippi Caesarea gefangen gehalten. Aber ich bin der Meinung und der Überzeugung, es ist in Rom gewesen, denn das heißt, ich bin in Ketten gebunden und so weiter und habe doch freie Bewegung, dass er auch eine eigene Wohnung in Rom hat. Also das lässt mich glauben, dass er doch von Rom diesen Brief geschrieben hat. Denn er hat in Ketten gepredigt und schreibt, ich predige in Ketten. In Caesarea hat nicht in Ketten gepredigt und in Ephesus wissen wir auch nicht, ob er in Ketten gepredigt hat. Dass er mit einem Soldaten, also früher war das so mit Ketten, hat freien Ausgang gehabt, aber war angefesselt mit einem Soldaten oder einem Wächter. Also praktisch, da konnte hingehen und ist es schön, du hast jemanden bei dir, der passt auf dich auf. Dieser Wächter passt auf, dass er nicht abhaut. Aber Paulus hat auch kein Ansinnen gehabt, dass er abhauen würde. Also für mich spricht alles mehr oder weniger Rom, denn er spricht auch die aus des Kaisers Hause. Natürlich können auch woanders römische Beamte gewesen sein, aber hier auch aus des Kaisers Hause grüßen herzlich die Leute, Philipper 4, 22. Und also königliche Abstammung oder Prinzen oder Sklaven, Diener aus dem Haus, was auch immer. So, dass Paulus von Rom ausgeschrieben hat, sprechen einige Argumente dafür. Zuerst einmal, weil er dort als Gefangener war und er wartet auf das Ende seines Urteils. Weil er sich auf den Kaiser berufen hat, er wartet auf das Ende seines Urteils. Philipper 1, 23 bis 27 kann man das nachlesen. So, er wartet auf sein Gerichtsurteil. Und die haben sich Zeit gelassen. Weißt du, normalerweise im Fall vom Apostel Paulus, der hätte genügt eine Bestechung und er wäre frei gewesen. Aber Paulus wollte sich nicht seine Freiheit erkaufen, der wollte abgeurteilt werden. Also das Übliche war sogar Felix, er erwartete Geld, oder König Agrippa später, er erwartete Geld, dass er von Paulus Geld bekommt, um freizukommen. Denn er hat keine Schuld gehabt und der hätte dann ihn laufen lassen. Aber er wollte alles rechtsmäßig haben und machen. Die Gemeinde in Philippi, das ist auch noch ein Argument, war in schwieriger Situation und die haben dann den Epaphroditus geschickt und so weiter, die Hilfeleistung dort gebracht hat, Philipper 2, Vers 25, und der ist auch nach Rom gereist. Also der kam nach Rom und berichtet, und wir wissen dann auch im Brief von Philemon kommt unser Bruder auch vor und lässt ganz herzlich grüßen. Also der war in Rom. Das spricht also für sich, dass er in Rom war. So, Philipperbrief. Der Zweck und Ziel des Briefes, das ist ersichtlich. Epaphroditus, er schildert, was dort passiert ist in Philippi, was dort läuft, was da passiert. Und er bringt nicht nur die Gabe und erzählt, du, da haben wir Spannungen in der Gemeinde. Und die hatten Spannungen in der Gemeinde. Es gibt keine vollkommene Gemeinde. Auch die Lieblingsgemeinde des Paulus, da gibt es Spannungen. Das sind zwei Schwestern, die spielen verrückt. Ja, tatsächlich, die haben sich so in die Haare gekriegt, durch was es auch immer war. Also die waren wahrscheinlich starke Persönlichkeiten. Es ist total anders als der Korintherbrief. Dort haben auch Frauen eine Rolle gespielt oder gab es ein bisschen Durcheinander. Aber hier zwei Schwestern, auf die kommen wir nachher auch zu sprechen. Paulus schickt also den Epaphroditus zurück. Der war mir ein guter Diener. Eigentlich ist er heilfroh, dass er zurückschicken darf, denn der war todkrank. Der war todkrank. Und Paulus nimmt also den Anlass, wenn er den Bruder zurückschickt, auch, dass ihm ein gutes Zeugnis ausstellt. Er hat mir gedient, er war treu, er war zu fleißig. Warum er krank geworden ist, also er war zu aktiv, hat zu viel für den lieben Gott getan und hat sich nicht geschont. Wir werden nachher bei der Krankheitsgeschichte das betrachten. Noch ein paar verschiedene Merkmale. Dieser Philipperbrief trägt ganz starke persönliche Züge, so Freundschaftsbrief. Und wenn du so einen Brief schreibst, fast wie ein Liebesbrief an die Gemeinde, die du so liebst und magst, dann schreibt er so, was sein Herz so bewegt. Er berichtet, wie es ihm wirklich geht. Paulus schreibt normalerweise nicht über seine Situation. Er erzählt nicht über anderen. Paulus versucht nicht negativ über sich zu schildern und zu schreiben. Aber hier erlaubt er sich, weil er kennt die Leute. Die sind alle durch seine Hände gegangen. Diese Leute haben ihn lieb gewonnen durch das, was er für sie aufgebracht hat. Er sagt, ihr würdet mir sogar eure Hand oder Auge geben aus Liebe zu mir. Ihr mocht mich oder mögt mich. Dieser Brief zeigt eine außerordentliche geistliche Weitherzigkeit auch des Apostel Paulus, Kapitel 1, Vers 15 und 18. Du siehst also, wie er so weites Herz hat für sie. Ich habe viel Raum für euch. Dann, was ganz wichtig ist, Kapitel 2, Vers 6 bis 11, gibt Christus einen großen Raum. Die Christologie, das ist die Lehre von Jesus oder über Jesus, wer Jesus ist, dass dieser Gottes Sohn ist und wo er steht. Er versucht, Christus darzustellen, weil die Leute bilden sich was ein, sie wären was Besonderes, die falschen Propheten und falschen Irrlehrer. Und er sagt, Christus ist alles. Er hat sich erniedrigt, er ist Mensch geworden. Und 17 Mal, ich bin jetzt auf Seite 3 bei euch, aber 17 Mal kommt in seinem Brief das Stichwort Freude, die Freude. Das ist so, eigentlich, man nennt es auch ein Freudebrief. Und dann ein Wort, und wenn du jetzt so einen Markierer nimmst, versuch mal, das Wort Freude mit einer Farbe, und du wirst feststellen, also ich habe festgestellt, 17 Mal habe ich gefunden im Philipperbrief, die Freude ist drin, und dann ein Wort, was immer wieder vorkommt, alle. Nimm dafür eine andere Farbe für deine Markierer und das Wort alle. Unterstreich mal das Wort alle im Philipperbrief und du wirst sehen, wie oft das vorkommt, das Wort alle. So, das ist das typisch. Das Schlüsselwort und Schlüsselvers für Philippa ist Kapitel 4, Vers 4. Freut euch alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Das nimmt er dann aus dem Alten Testament. Dann die Person Christi, Kapitel 2, ganz besonders seine Göttlichkeit, seine Gottgleichheit, dann seine Menschwerdung, dass er sich erniedrigte, sein Sterben, seine Auferstehung, seine Herrlichkeit, dann, dass er Herr ist über alles, über den gesamten Kosmos, sichtbare und unsichtbare Welt, und dass Christus alles in allem ist. Das ist so die Botschaft des Philipperbriefes. Vor allem in diesen paar Versen, Kapitel 2, Vers 6 bis 11, da ist so viel Sprengstoff drin. Also Christologie, du kannst den Leuten sagen, lies mal durch, dann weißt du, was Christus ist und was Jesus ist und so weiter. Christus ist Anfang und Ende seines Glaubenslebens, ob Sterben oder Leben, alles ist Christus. Christus ist seine Gerechtigkeit, Christus sein Leben, Christus seine höchste Erkenntnis, Christus ist seine Kraft, sein Ziel, seine Freude, seine Hoffnung, sein Reichtum. All das kommt in diesen Versen hier im Philipperbrief vor, mein Reichtum, mein Gewinn, mein Friede und dann diese Freude. Die Freude am Herrn und nicht nur die Freude so am Herrn, sondern er freut sich auch mit vielen anderen Sachen und drückt da aus im Kapitel 1, Kapitel 2, Kapitel 3 und 4. Die Freude, dass er Christus verkündigen darf, dass er für Christus leiden darf. Das ist fast ungewohnt für uns westliche Bürger, dass ich für Christus leiden darf. Ein Vorrecht, für Christus leiden zu dürfen. Und dass er die Freude in der Hoffnung, im Glauben, die Freude, dass, und er freut sich, ich wünsche und ich freue mich über eure Einmütigkeit, was nicht wahr ist. Paulus ist ein Psychologe. Weißt du, er arbeitet sehr psychologisch, muss nur aufpassen. Und ich glaube auch in der Verkündigung, auch im Dienst Gottes, auch im Reich Gottes, muss Psychologie ein Stück weit angewandt werden. Er lobt sie. Ach, ihr lieben Philippa, was ihr für mich tut und wie nett ihr zu mir seid. Und nachdem wir sie so gelobt haben und sich so wohlfühlen, dann sagt, aber ich habe noch was. Und ich habe noch was. Weißt du, und deshalb, wenn du mit Leuten negative Dinge, wir haben das Wort, Stichwort Ermahnung drin, wenn du jemand ermahnen möchtest, fang nicht an mit Ermahnung, du, ich habe was gegen dich. Lies auch die Sendschreiben, der Heilige Geist ist auch sehr Gentleman. Der Heilige Geist lobt zuerst, ich kenne deine Werke, ich weiß und so weiter, dass du meinen Namen nicht verleugnest hast und so weiter. Aber ich habe was wider dich. Also das ist auch ein Stück weit, wie wir mit anderen Menschen umgehen, wie wir Ermahnung weitergeben sollen dürfen. Zuerst mal lobt man und du findest irgendwas Gutes an jedem und überall und alle Zeit Lob. Und Paulus lobt. Und das ist, also er freut sich über ihr Opfer, er freut, dass er sie wiedersehen darf, er freut sich über ihre Gastfreundschaft, er freut sich, dass sie jetzt den Bruder sowieso aufnehmen, er glaubt wenigstens, er verkündigt seinen Glauben, indem er ausdrückt, ich freue mich, ihr werdet den Timotheus aufnehmen, der wird auch bald kommen zu euch, also und so weiter, und freut und lobt sie, und dann hatte einige ernste Sachen. Dann ermutigt er die, eins zu sein in Christus, im Herrn, in der Liebe, in der Gemeinschaft, im Glauben, im Gebet. So, das sind so, da ist der Überblick ein bisschen so im Philipperbrief. Und dann kommt er mit den Warnungen, nachdem er sie gelobt hat, nachdem er sie gegrüßt hat, nachdem er Christus vorgestellt hat, das ist unser Vorbild und dergleichen, nachdem er den Epaphroditus, nachdem er den vorgestellt hat und ihm den empfohlen hat und über ihn berichtet hat, dann kommt er mit den Warnungen, Kapitel 3. Mit den Warnungen, und zwar vor den bösen Arbeitern, also es gibt also gute Arbeiter und böse Arbeiter, dann er warnt vor Gesetzeswesen und Selbstgerechtigkeit, er warnt die Leute vor falscher Vollkommenheit, das ist also dort gang und gäbe gewesen. Ihr müsst, wenn ihr Gott gefallen wollt, müsst ihr auch das tun, was das im Alten Testament war, Sabbat, Beschneidung etc. Dann er warnt vor selbstsüchtiger Christusnachfolge und dann er warnt vor Streit und Spaltung. Dann nimmt ihr die zwei Schwestern davor und sagt, was höre ich da von den beiden Schwestern. Er stellt den Timotheus vor. Paulus möchte bald, dass Timotheus auch nach Philippi kommt und ihn schicken. Er kann ja nicht, er weiß nicht, wie sein Urteil ausgeht. Vielleicht wird er getötet. Er sagt, ich erwarte mein Urteil und meistens war das Todesurteil. Dann und ich werde jetzt schon geopfert, sagt er, und ich werde Timotheus schicken. Timotheus war Sohn von griechisch-heidnischem Vater aus Lystra. Ihr könnt die Geschichte nachlesen, ab Apostelgeschichte 16, Vers 3, da lesen wir, wie Timotheus auf seine Missionsreisen mitnimmt. Er hat den Timotheus beschnitten, obwohl er gegen Beschneidung predigt. Da sagst du, ja Bruder, das widerspricht doch alles. Du predigst gegen Beschneidung und du beschneidest jetzt diesen Timotheus, weil er nicht beschnitten war, aber er hat jüdische Mutter und so weiter. Und dann sagt er, wenn ich dich mitnehme, ich predige immer zuerst bei den Juden. Wenn du Missionar sein willst, dann musst du dich auch anpassen. Und dann musst du auch Opfer bringen, auch wenn du das nicht glaubst und nicht für wahr hältst. Weißt du, dann musst du Kompromisse machen. Und das war auch hier in diesem Fall. Christen, die wirklich Gott dienen oder die das Evangelium verkündigen, die müssen auch manchmal Kompromisse machen. Ich denke an Hudson Taylor, als er nach China ging und er ging als kurzrasierter, also europäisch frisierter Mann als Missionar nach China und die Chinesen sagen, was will denn der? Und damit er die Chinesen erreicht, hat sich einen Zopf wachsen lassen. So ein Chinesenzopf. Damit er die Chinesen erreicht. Wir müssen den Juden ein Jude, den Griechen ein Grieche werden. Und so ist auch Timotheus den Juden ein Jude geworden, obwohl er griechischer Abstammung war. Paulus beauftragt ihn als Helfer für besondere Dienste. Timotheus war eigentlich kein Fremder, denn er war Apostelgeschichte 16 schon mal mit Paulus in diese Gegend und hat dort missioniert. Interessant ist auch der Gruß, den er schreibt bei euch Seite 5. Der schreibt also an die Heiligen in Christo. Samt den Bischöfen und Dienern, oder da wird das Wort Diakone ausgesprochen. Ist eine Redewendung, die hier zum ersten Mal auftaucht. Den Bischöfen und Diakonen, also Dienern. Es ist interessant. Die Gemeinde besteht aus Heiden. Römern zum größten Teil oder Griechen. Das ist immer ähnlich und gleich. Also, und du siehst, die Gemeinde übernimmt die Begriffe der Welt, wie Bischöfe, Diakone, oder für die Dienste und so weiter. Die nehmen da nicht diese jüdischen Namen, sondern die nehmen die griechischen Namen, damit die Leute auch verstehen. Die passen sich also der Sache an. Stell dir mal vor, wir würden Kananäisch sprechen, würde kein Mensch uns verstehen. Also, wenn wir missionieren, und diese Gemeinde war eine Missionsgemeinde, da haben die also auch dann diese Amtsbezeichnungen, was in Rom so Stadtverwalter und Haus oder so, da haben sie nicht die Synagogenvorsteher genommen, nein, Diakon oder Bischof. Und von Hirten das Wort, also Bischof, also Bischöfe und Dienern, die tauchen hier zum ersten Mal auf. Eine sehr ungewöhnliche Formulierung ist hier, was also ganz besonders in den ersten Vers vorkommt, den Heiligen in Christus Jesus. Die Leute in Philippi, obwohl die nicht perfekt waren, die haben Streit gehabt, die waren nicht vollkommen, aber gerade denen, die Missionare, die da aus dem Judentum kamen, gerade denen, so als Schlag ins Gesicht, sagte, und ich schreibe den Heiligen in Philippe, den Heiligen in Christus Jesus. Wir sind Heilige und wir müssen nicht heiliger werden, als wir sind. Durch Christus sind wir geheiligt. Also und die haben versucht, durch Verzicht auf bestimmte Speisen, Verzicht auf bestimmte Umgang und so weiter. Nein, er schreibt, wir sind Heilige in Christus. Und zwar von Anfang an, nicht wenn wir erst gestorben sind. Die Bischöfe waren die Ältesten hier, die Gemeindeleiter, verantwortlich für die Pflege und Wachstum der Gemeinde. Die Diener, die Diakone waren Helfer, ganz besonders beim Abendmahl austeilen oder ja, für alle möglichen Dienste in der Gemeinde. Das sind also die ersten christlichen Funktionäre sozusagen. Da taucht es das erste Mal auf, dem Philipperbrief, weil Philippi eine typisch römische Stadt war, mit römischem Charakter und deshalb die Gemeinde hat sich angepasst. Nicht, dass sie weltlich geworden ist, der hat nur die Begriffe genommen. Und wenn wir zum Beispiel missionieren, wir müssen auch manchmal die weltlichen Begriffe nehmen und beschreiben, dann verstehen die Leute ja vor Ort viel besser. Also wenn du da mit irgendwelchen frommen, alten Begriffen kommst, wo kein Mensch mehr kann, und er ging für Bass. Was ist denn das? Er ist barfuß gelaufen. Nein, er ging einfach seine Straße weiter. Weißt du, wir können nicht dieses alte Bibeldeutsch, wir müssen also, schicket euch in die Zeit, sagt uns die Schrift. Also das war eine super moderne Gemeinde. Der Philipperbrief ist einer der persönlichsten Briefe des Apostel Paulus. Der Stil ist ganz persönlich, sehr persönlich sogar. Er zeigt so, was er fühlt. Im 2. Korinther schreibt er auch einiges drin, aber im 2. Korinther ist ein ganz anderer Sachverhalt. Da muss er sich verteidigen. Obwohl der Philipperbrief nicht der bemerkenswerte und tiefsinnigste Briefe des Paulus sind, aber es ist einer der lieblichsten. Das haben wir gleich als erstes genommen, so nett und freundlich. Also sehr, ja, ähnlich einem Liebesbrief an eine Gemeinde, was er da schreibt. Er schreibt über seine Hingabe, was jetzt gerade passiert und dass sie alle übertreffen, dass er sie vorzieht vor allen Gemeinden, aus welchen Gründen auch immer. Der Brief ist ein wertvolles Zeugnis von dem Menschen Paulus, denn er zeigt auch ein Stück von sich selbst. Ist eigentlich mit dem Philemonbrief, wo Paulus über den Sklaven Onesimus schreibt, einer der schönsten persönlichen Zeugnisse von Paulus, sein Zeugnis, sein, als Mensch. Paulus als Mensch, wie er leidet, wie er kämpft. Kapitel 1, wenn wir Vers 6 lesen, deshalb bin ich auch sicher, dass Gott sein Werk, das er bei euch durch den Glauben begonnen hat, zu Ende führen wird, bis zu dem Ende, da Christus kommen wird. Also das Werk, das Gott begonnen hat, nicht Paulus begonnen hat. Paulus sieht, das ist zwar die Gemeinde, die habe ich begonnen, aber Gott hat es begonnen. Gott hat veranlasst, das komm herüber und hilf uns. Also es war alles Gottes Anlass und eigentlich so hätte es nicht gemacht, wenn er es gemacht hätte. Aber Gott hat es gefügt, dass er ins Gefängnis kam, dass der Kerkermeister sich bekehrt nach dem Lobgesang des Paulus und er betet und so weiter. Das Werk, das Gott bei euch angefangen, darum bin ich auch sicher, auch wenn was schief geht, und es geht schief, dass Gott das Werk vollenden wird. Wenn man einen Brief schreibt, macht man als Schreiber Gedanken, was will ich dem Empfänger erzählen, was wünsche ich mir von dem Empfänger, wenn du so einen Brief mal, so einen persönlichen Brief mal schreibst, was will ich von ihm, was möchte ich ihn, wozu möchte ich ihn motivieren, all das ist in diesem Philipperbrief so typisch als Briefschreiber, da ist drin, in welcher Lage befindet sich mein Briefempfänger. Der weiß einiges über die Gemeinde. Wie sieht ihr Leben dort aus? Also, was haben die? Wir merken plötzlich drin, eigentlich mittendrin, Kapitel 2 will ja schon zum Schluss kommen, will aufhören. Eigentlich, wenn du so den Philipperbrief anschaust, es sind zwei Teile. Also Kapitel 1 und 2. Und dann sagt er, so kommt langsam zum Schluss jetzt, also er will sich gerade verabschieden. Aber dann fällt ihm ein, da will ich noch was sagen, da sind die Irrlehrer noch da. Ab Kapitel 3 und 4, da versucht er noch, das, was ihn beschäftigt und glaubt, was die Leute dort beschäftigen würden, welche Krise für sie droht oder wovor er sie warnen möchte und so weiter. Und dann will er auch noch seine Pläne denen kundtun. Das ist im zweiten Teil des Briefes. Also der Brief ist in zwei Teile aufgeteilt. Paulus schreibt diesen Brief aus dem Gefängnis. Und wenn du die antiken Haftanstalten anguckst, das ist nicht so wie diese heutigen Haftanstalten. Diese heutigen Haftanstalten sind Paradiese im Vergleich zu den antiken Haftanstalten. Da musste, wenn er keine Angehörige hatte, da war er vergessen und voller Ungeziefer, wer wäscht die Wäsche, wer macht das und so weiter. Da gab es keinen Service, was wir heute haben in Gefängnissen hier. Paulus erwähnt, dass er in Ketten ist in diesem Brief. Was will Paulus mit diesem Brief sagen eigentlich oder erreichen? Er will die Gemeinde in Philippi über seine Lage informieren. Seine Gedanken sind bei der Gemeinde, bei den Leuten. Er kennt sie. Er ist sehr persönlich mit ihnen verbunden irgendwie, will die Gemeinde stärken. Und etwas von seinem Glauben, was ihn bewegt, was er sehen möchte, dass es zur Vollendung kommt, das bringt er weiter. Als Missionar hat er eine Leidenschaft für die Philipper, dass sie beide im Herrn Jesus Christus bleiben. So, man kann sagen, das Thema des Briefes ist die Einheit der Gläubigen, also die Freude am Herrn auf der einen Seite. Und er versucht mit allen Mitteln zu ermahnen, Geschwister, haltet zusammen. Und ich glaube, das ist auch die Botschaft, was wir heute alle miteinander brauchen, die, als Christen. Das ist das, was Jesus im hohen priesterlichen Gebet gebetet hat, Johannes 17, auf dass sie alle eins werden. Und das ist die Botschaft, die er jetzt rüberzubringen versucht, also, dass sie eins werden. Auch die zwei Schwestern, die sich jetzt so in die Haare gekriegt haben. Der Schlüsselvers ist Kapitel 4, Vers 1 bis 4. Daher, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freunde, mein Siegeskranz, steht in dieser Weise fest im Herrn. Also die Einheit mit dem Herrn steht fest im Herrn. Und Geliebte, und jetzt kommt die Evodia und die Syntyche, ermahne ich ganz besonders, dieselbe Gesinnung zu haben. Die zwei Schwestern, aus welchem Grund sie auch sich da Probleme gemacht haben. Ich gebiete, dass sie alle beide eins sind. Ja, ich bitte auch dich, mein rechter Gefährte, stehe ihnen bei. Du hast mit mir für das Evangelium gekämpft und so weiter, lieber Clemens. Und meine übrigen Mitarbeiter, deren Namen im Buch des Lebens sind. Also ist alles, egal wer alles ist, steht zusammen. Auch die liebe Schwester steht ihnen bei. Eigentlich sollte jetzt der Pastor oder Leiter der Gemeinde oder Ältester der Gemeinde oder was das auch immer war, dieser Clemens, auch steht den beiden bei. Bringt die beiden zusammen. Versucht nicht, dass sie sich trennen. Weißt du, es wäre jetzt einfacher zu sagen, du gehst links und die andere geht rechts. Nein, bringt sie zusammen. Das ist Einheit, liegt ihm sehr am Herzen. Einheit der Gemeinde. Und dann natürlich weiter, freut euch im Herrn alle Zeit und wiederum sage ich euch, freut euch. Das ist eigentlich Freude am Herrn und nicht da, wer hat jetzt recht? Wer hat jetzt recht? Und ich vermute, dass hier über Weissagung ein Problem war in der Gemeinde. Und das oder Lehrmeinungen, welcher Art auch immer, oder, also, man hat sich gestritten über Äußerlichkeiten vielleicht. Der eine hat gesagt, du bist nicht so geistlich wie ich bin, und dann gab es schon Krach. Ein paar bemerkenswerte Punkte im Philipperbrief, so was sehr Interessantes und sehr auffällig ist. Kein einziges Mal wird aus dem Alten Testament zitiert. Also, dass er sagt, Moses hat gesagt, oder steht da und da in Psalmen, gar nichts. Da wird also nicht aus dem Alten Testament zitiert, kein einziges Mal, weil es ja an Heiden geschrieben wurde. Die Heiden haben ja sowieso nicht das Alte Testament nicht gelesen und sich nicht festgehalten und hat ihnen auch ihnen nichts zu sagen gehabt. Natürlich, die wollten das Alte Testament bringen, diese Irrlehrer. Ja, ihr müsst jetzt das Alte Testament nehmen. Paulus zitiert das Alte Testament absolut nicht in Philipperbrief. Nur nebenbei. Das Wort Freude und freut euch kommt fast in jedem Kapitel mehrmals. Und dann sind noch ein paar andere Worte neben dem Wort alle. Dann kommt das Wort Sinn oder Gesinnung. Habt die einerlei Gesinnung, wie auch Jesus Christus hatte. Seid genauso gesinnt. Heute Morgen haben wir das gehört darüber. Seid also, habt dieselbe Einstellung, dieselbe Haltung. Der Heilige Geist wird nur dreimal erwähnt. Das ist also auch interessant in diesem Philipperbrief. Kapitel 1, Vers 19, die Handreichung des Geistes. Dann Kapitel 2, Vers 1, die Gemeinschaft des Geistes. Und dann Kapitel 3, Vers 3, Gottesdienst im Geist. Die sollen Gottesdienst im Geist feiern. Also nicht nur im Fleisch, dass es schöner Gottesdienst ist, sondern dass der Heilige Geist sich wohlfühlt. Und sie sollen Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben. Viel mehr Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben. Kapitel 2, Vers 1. Und dann, sie sollen Handreichung des Geistes, das heißt Gaben gebrauchen. Diese Gemeinde war vielleicht eine Gemeinde, die Gaben des Geistes nicht gebraucht hat. Oder gedacht haben, das ist nicht nötig. Wir brauchen keine Prophetie. Weil vielleicht extreme Sachen vorgefallen sind, weil vielleicht die zwei Schwestern da ein bisschen Schwierigkeiten damit hatten, mit dem Gebrauch der Gaben und so weiter. Also ermutigt zur Handreichung des der Gaben des Geistes. Dieser Brief ist so eine Bilanz eines Jüngers, zeigt, worauf die Jünger zu verzichten haben, was der Ausgleich ist im geistlichen Leben. Und dieser Brief enthält weniger Tadel, mehr Lob als alle anderen Briefe zusammen. Also Paulus tadelt gar nicht so. Der weiß, mit Tadel werde ich nichts erreichen. Ich erreiche mehr mit Lob. Da gab es mal eine Aktion in Deutschland. Hast du schon dein Kind gelobt? Hast du schon deinen Bruder gelobt? Hast du schon deine Schwester gelobt? Weißt du, Paulus tadelt nicht. Er hätte genug Grund zum Tadeln gehabt. Straf die oder züchtigt die oder schließ sie aus, die Ovidia, oder die sind sicher vom Abendmahl. Also gib denen kein Abendmahl. Er hätte sie züchtigen können. Aber nein. Bringt sie zusammen. Lieber Clemens, steht denn doch den beiden Schwestern bei. Sei du ein Brückenbauer. Und Christen sind eigentlich Brückenbauer, sollten Brückenbauer sein. Wenn zwei sich in die Haare gekriegt haben, dann sollten Christen hergehen und versuchen, du, gibt's da nicht einen Weg? Das sind alles nur Äußerlichen, das ist nur Kickerlistzeug, das ist nur Äußerlichkeit. Bring sie zusammen, Clemens. Das ist also ein seelsorgerlicher Brief, also Ermutigung zur Seelsorge oder zur Ermahnung, wie auch immer wir das nennen möchten. Die Gemeinde in Philippi ist bekannt geworden durch ihre Freigebigkeit. Sie haben Paulus unterstützt, wo sie nur konnten. Ein weiterer Zweck ist, in diesem Brief den zu danken, ganz besonders zu danken. Und dann hat er ein Problem, das Paulus hier aufarbeiten möchte durch Epaphroditus. Epaphroditus. So hat der Apostel Paulus erfahren, dass die sich in Philippi streiten. Der Bruder, die haben gehört irgendwo, der ist in Gefahr. Das ist leichtsinnig, was er da macht. Weißt du, der ist vielleicht dieser liebe Bruder zum Paulus gegangen und überbringt und hat sich freiwillig gemeldet, ich überbringe die Spende. Und dann hat er sich zu arg verausgabt. Guck mal, wir haben den Falschen geschickt. Und jetzt gab es irgendwo Spannungen wegen diesem Bruder. Und wir merken also in die Auseinandersetzung, die da ist. Und er sagt, ich bin so froh, dass er noch am Leben ist. Kommen wir hier bei der Krankheit dazu zu sprechen. In Kapitel 4, Vers 2, diese zwei Schwestern, die sich streiten, sie haben eine führende Rolle gehabt. Und wir wissen, in der christlichen Kirche haben Frauen eine führende Rolle gehabt. Wir haben sogar die Thekla im ersten Jahrhundert oder im zweiten Jahrhundert nach Christus, hat eine führende Rolle gehabt. Wir haben sogar Apostolen in der Bibel, sogar im Römerbrief. Grüße mir die Julia und Junia. Die sind zwei große Apostolen von mir. Die katholische Kirche hat es natürlich ganz einfach gemacht, Julius und Junius gemacht. Aber das ist nicht wahr. Verstehst, im Original steckt es Julia und Junia. Aber natürlich, das passt nicht. Wie kann eine Frau Bischöfin sein oder Älteste sein oder Apostolin sein? Aber in der alten Gemeinde, da ist weder, wenn jemand Christ ist, vor Christus gilt weder Mann noch Frau. Weder Jude noch Grieche, sie sind alle eins. Wir sind Glieder am Leibe Jesu Christi und wir haben eine bestimmte Funktion. Und die haben natürlich vielleicht auch gedient. Vielleicht war die eine zu enthusiastisch. Also ich kann mir alle möglichen Gründe ausmalen. Was war der Grund für diese zwei, dass die sich in die Haare gekriegt haben? Anscheinend hatten die eine Gemeindeglieder für die Frau-Partei ergriffen und die andere für jene Partei. Und du siehst, wie Paulus versucht jetzt, die Einheit wiederherzustellen. Er lehnt es ab, dass man Gruppen anerkennt. Und Geschwister, das ist also auch für uns hier in Berlin eine ganz interessante Sache. Wir sollen aufhören, Gruppen in der Gemeinde anzuerkennen und sagen, die da und wir da. Verstehst du? Morgenskirche, Abendskirche. Nein, wir sind alles Geschwister. Wir sind Brüder und Schwestern im Herrn. Und wir sollten also Brücken bauen und nicht Brücken zerstören. Also, und er anerkennt keine Gruppen, keiner hat Recht von den beiden. Bring sie zusammen. Und er benutzt immer wieder das Wort alle. Alle, alle, alle. Dann erhält den Frauen auch keine Moralpredigt. Im Gegenteil. Er sagt, nehmt Rücksicht auf die Schwestern. Wenn zwei Leute sich streiten, zwei Schwestern sich streiten und zwei Brüder sich streiten, das sind schwache Menschen. Und wer gibt nach? Der Klügere. Der Klügere. Und so weiter. Und die zwei kriegen sich da in die Haare irgendwo. Er versucht also, ermutige Clemens diese beiden. Manchmal ist die Meinung vertreten worden, der Brief der Kolosser hätte irgendwo anders stehen sollen und nicht da, wo er steht. Nach dem Philipperbrief gleich irgendwo, nein, der hätte vielleicht ein bisschen weiter weg sein sollen. Aber diese Briefe, die ich eigentlich gleichzeitig betrachten wollte, Kolosser und Philipper, die passen vom Thema schon zusammen. Der eine Brief beschreibt die Einheit in der Gemeinde und der andere beschreibt die Einheit mit Christus. Was es bedeutet, die Einheit mit Christus. So, wenn du keine Einheit in der Gemeinde hast, hast du auch keine Einheit mit Christus. Deshalb gehört Kolosser, zuerst Philipperbrief, die Einheit untereinander, miteinander und dann die Einheit mit Christus. Stell diese Einheit her. Im Philipperbrief wird gezeigt, wie diese Einheit aufrechterhalten wird oder auch zerstört werden kann. Im Philipperbrief bekämpfen sich die Gegner, wenn ich da Kapitel 3 lese, ganz stark miteinander. Da ist die Aussage um die Vermeidung oder der Verschneidung und der Beschneidung, Verschneidung und Beschneidung, was Paulus sagt. Dann die noch nicht erreichte Vollkommenheit. Und das ist auch vielleicht bei uns Christen, ja, der ist noch nicht so weit wie ich. Aber denke, wie lange bist du schon Christ? Wie lange folgst du dem Herrn Jesus schon nach? Und wie warst du, als du vor 10 Jahren zum Glauben kamst? Warst du auch nicht so schwach und angefochten und was weiß ich? Paulus antwortet auf die Zugehörigkeit zu Christus, ist so wichtig. Wer Christus angehört, der gehört auch zu Israel, automatisch dazu. Dem gelten die Segnungen Israels, gelten die Segnungen Israels, die Segnungen Abrahams und so weiter. Wer zu Christus gehört, hat das Alte Testament mit aufgenommen und ist ja gesegnet. Wer zu Jesus gehört, gehört auch zu Israel. Und da merken wir das in den Gebeten, was Paulus spricht. Interessant ist, wenn du einem Menschen beim Beten zuhörst, soll das nicht machen, aber Paulus lässt es zu, wenn es so seine Gebete schreibt und ich bete und ich lasse nicht abzubeten. Wenn du einem Menschen beim Beten zuhörst, weißt du, wie er geistlich steht, was er denkt und fühlt, denn da redet er Geheimnisse mit Gott unter Umständen und er betet, o Herr, und schau, lies mal die Gebete immer, wenn Paulus sagt, ich bete. Hier betet er mit Freuden, dass ihre Liebe mehr und mehr reich werde. Es war interessant, als wir auf der Bibelschule waren, unser Bibelschullehrer, meine Frau wohnte, wir waren ja doch verlobt zu der Zeit, und meine Frau wohnte über das Büro vom Bibelschullehrer und über die Heizungsrohre konnte man hören, was der da unten betete. Und da hat die ganzen Bibelschüler immer so durchgebetet. Es war schön interessant zu wissen. Dann wusste man ganz genau, was für Probleme die da haben. Und dann, wenn die Heidi mir dran war, und lieber Gott, und schenkte Heidi mir und Johannes bei ihren Anpassungsschwierigkeiten Verständnis. Verstehst du? Dann wussten wir, was er denkt. Anpassungsschwierigkeiten. Und wir haben alle Anpassungsschwierigkeiten, oder nicht? Wenn du so in Verlobzeit bist und Verlobungszeit bist und wir waren da mit verlobt und so weiter, dass ihre Liebe mehr und mehr reich werde. Hör einem beim Beten zu. Da kriegst du so viel raus, wenn er anfängt persönlich zu beten. Nicht nur, dass er so ausgelernte Gebete spricht, sondern wenn er vom Herzen betet. So, jetzt gehen wir ganz kurz durch. Ich bin auf Seite 5 bei euch. Philippa, Kapitel 1, das sind so persönliche Nachrichten, Reisepläne, was er alles noch so vorhatte, Apostel Paulus. Eigentlich, der Herr hat seine Reisepläne durchkreuzt. Und ich denke, es war gut, wenn der Herr einem die Reisepläne durchkreuzt. Römer, Kapitel 15, hat er da ganz was anderes vorgehabt, aber jetzt ist er dort gelandet, im Gefängnis. Wollte eigentlich nach Spanien fahren, was er so alles noch vorhat und so weiter. Und der Herr hat ihn einfach ins Gefängnis gesteckt. Unsere Wege sind nicht Gottes Wege und Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Deshalb lass dich manchmal hadern nicht mit Gott, mit deinem Schicksal. Und das ist auch hier typisch in diesem Brief, kommt zum Ausdruck. Er hadert nicht mit seinem Schicksal, sondern nimmt sein Schicksal an. Dankt Gott für sein Schicksal. Gott hat gut gemacht und ist gut geworden. Da kann jetzt Leute erreichen, die er sonst vielleicht nicht hätte erreichen können. Soldaten. Und wenn ich so lese, er kann jetzt freimütig das Wort Gottes verkündigen. Er schreibt in 1. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 2, obwohl er in Ketten ist, aber ich verkündige das Wort Gottes mit großer Freimütigkeit. Den Soldat jeden Tag, musst du vorstellen, was der Soldat miterlebt. Der geht in den Gottesdienst, ist an ihm gefesselt mit der Kette, der sitzt oder steht daneben, der muss sich anhören, was der Apostel Paulus spricht. Der muss sich anhören, wie er mit den Leuten betet, wie er den Menschen dient. Der muss sich alles anhören. Wenn er nicht Christ wird, dann hat Paulus versagt. Ich war in Atlanta auf einem Seminar und der Pastor, der hat uns dort was Interessantes gelehrt. Er macht es so in seiner Gemeinde, er ladet morgens zur Anbetung oder mal in seinem Gottesdienst die Feuerwehrkapelle. Dann ladet er irgendeine andere Band, nicht christliche Band, er ladet ein, morgens die Musik zu machen, die Anbetung zu machen, muss ich es vorstellen. Wir haben gedacht, bitte, das geht nicht. Dann sagt er ja, und ich lasse die ersten drei Lieder singen oder spielen und sie müssen bis zum Schluss bleiben, doch auch das letzte Lied auch müssen sie noch spielen und begleiten. Also ungläubige Sänger und Musiker. Und dann müssen sie die Predigt hören. Und wenn sie die Predigt hören, entweder bekehren sie sich und wenn sie sich nicht bekehren, dann habe ich schlecht gepredigt. Und er sagt, guck mal, meine Gemeinde ist so talentiert mit Musikern. Wir haben tolle Musiker, Trompeter und was weiß ich alles, alle möglichen. So habe ich die Gemeinde gebaut, indem ich ungläubige Musiker eingeladen habe, die Musik bei mir zu machen. Weißt du, du hast das, Musik ist neutral. Verstehst du, Musik ist neutral. Und so weiter. Und du gibst die Texte vor, was gespielt und musiziert wird. Welch ein Freund ist unser Jesus. Und die müssen das studieren. Welch ein Freund ist unser Jesus. Die müssen das verinnerlichen und dann vortragen. Und dann bleibt nichts anderes übrig, als sich zu bekehren letztendlich. Und so auch dieser Soldat, der an ihn gefesselt war, der musste mitgehen, der hat sein Trinkgeld gekriegt oder hat auch was bekommen. Und die Geschwister, wenn sie Paulus eingeladen haben, dann ist er auch mitgegangen, ist auch bedient worden. Das ist mein Bruder, mein Freund, der begleitet mich. Und so weiter. Weißt du, und da hatte ich diese Herzlichkeit gesehen. Weißt du, die haben keine große Grenze gemacht. Ich denke nur, als Paulus diesen Schiffbruch erlitten hat und Paulus dann nachher die Führung übernommen hat, hat er gesagt, komm, wir müssen jetzt nach Pompeji gehen. Also sie sind zu Fuß nach Pompeji gegangen. Ich kenne in Pompeji Geschwister, sagt er, und die werden uns bewirten. Und die Geschwister haben die 200 Leute, die mit auf dem Schiff gewesen waren und Schiffbruch erlitten haben, die sind mit bewirtet worden. Als die dann diese Liebe gesehen haben, die Christen, die machen keine Unterschiede, die bedienen uns. Die müssen zum Glauben kommen. Also bleibt nichts anderes übrig. Wenn wir natürlich so gleich Christ und Nicht-Christ, gläubig und nicht-gläubig, weißt du, wenn wir gleich sofort so knallharte Unterschiede machen, wir werden die Leute nie für Christus gewinnen. Wir müssen ein Herz haben für die Menschen. Ein Herz für die Menschen. Und die sind alle mitgegangen. Sagen, Paulus, wo bist du morgen eingeladen? Wo gehst du morgen hin? Wer wird uns morgen bedienen? So, Paulus konnte also im Ketten freimütig das Evangelium verkündigen. Man kann Gott, und das ist für mich auch ein Beweis, und das beweist er in diesem Philipperbrief, man kann Gott unter allen Umständen verkündigen und verherrlichen. Es gibt keine Grenzen für das Evangelium. Und hier gibt Paulus auch den Philippern ein Beispiel von seiner Leidenswilligkeit und von seiner Leidensstärke. Leidenswilligkeit und Leidensstärke. Seine Gefangenschaft führte zu einem breit gefächerten Verkündigungsdienst. Also, der hat mehr erreicht, als er dachte, auf billige Art und Weise, es hat nicht viel Geld gekostet, die Überfahrt, das hat alles der Staat bezahlt. Also praktisch auf Staatskosten diente er dem Herrn. Und nur so, was er so nebenbei sich leisten musste, das haben die Geschwister ihm dann unterstützt und ihm gegeben. Der ist sogar ernährt worden auf Staatskosten als Gefangener. Seid klug und seid ohne falsch, steht in der Bibel. Sein Dienst war durch viele Leiden, zwar äußerlich erschwert, wenn wir erst 2. Korinther 11, 23 bis 28 lesen, durch Leiden zwar erschwert, aber trotzdem, es hat Frucht getragen. Je mehr Leiden da sind, desto fruchtbarer ist unser Leben. Desto innerlicher ist unser Leben, desto herzlicher ist unser Leben, desto barmherziger ist unser Leben. Und das war auch beim Paulus so. Und er motiviert seine Leser, ganz besonders auch hier, dass sie eigentlich großzügig sein sollten. Im Dienst am Evangelium, nicht so kleinkariert. Alles geht vorbei und alles kann ganz anders kommen. Und so schreibt er ihnen, wie er selbst das Böse, was da alles um ihn so passiert, mit dem Guten überwindet und aus jeder Situation das Beste macht. Das ist die Botschaft auch, die tiefere Botschaft im Philipperbrief. Und dann warnt er, als er in Rom war, und ist in Rom sehr schockiert. Paulus hat sich von der Gemeinde in Rom ganz was anderes vorgestellt. Denn er schreibt ja von Rom den Brief und er sagt, guck mal, was ich hier erlebe. Die einen predigen Christus für dies und die anderen für jenes. Lauter Unlauterkeit ist da, ständige Auseinandersetzungen. Man sagt, etliche predigen Christus aus dem Motiv und anderen aus jenem Motiv. Also ich bin entsetzt und sagt, ich möchte Christus nur predigen aus der reinen Wahrheit. Das ist typisch für Reich Gottes, dass man eigene Motive, egoistische Motive benutzt, wenn man irgendwo drin ist. Paulus hat die Gemeinde in Rom nicht gegründet. Die Geschwister, denen er in Rom diente, waren nicht seine Schäfchen, die er ins Leben gerufen hat. Und deshalb, er muss jetzt sich damit abfinden, aber er sagt, sowas, das ist nicht richtig. Und er schreibt den Philippern darüber, was er dort erlebt, was ihn so bedrückt, was er in Rom also miterlebt, wie die sich miteinander streiten, wer ist der Größte, wer hat mehr Erfolg, auf wem hören die Leute mehr, wer hat mehr Zulauf. Als wir hier nach Berlin kamen, da haben uns Leute von anderen Gemeinden angerufen. Bei uns haben sich so und so viele Leute bekehrt, wie viel haben sich bei euch gestern bekehrt? Und bei uns ist das und das passiert, was ist bei euch passiert, bei uns ist und so weiter. Weißt du, sich messen, vergleichen, das ist ungesund im Reich Gottes. Und genau solche ungesunden Zustände versucht er zu korrigieren. Wir sehen in diesen Zeilen, was Paulus so schreibt an die Philipper, wie geistlich reif er schon geworden ist durch diese Tiefen, wo er gegangen ist. Er ist gereift, ist ein ganz anderer Paulus. Du siehst den anfänglichen Paulus, wenn du die Apostelgeschichte liest, so wo er da hinkommt, und dann den reiferen Apostel Paulus. Je länger du mit dem Herrn Jesus gehst, desto reifer wirst du, desto mehr wirst du geschliffen. Selbstlos ist er da, frei von Bitterkeit. Ihm ist so egal, ob er jetzt anerkannt wird oder nicht anerkannt wird. Paulus erlebt, und das ist auch interessant hier im Philipperbrief, die ständige tägliche Heiligungsarbeit. Heiligung ist eine Aufgabe. Da muss man ständig den alten Ego, den alten Adam oder Eva überwinden und kreuzigen, ständig. Er erlebt es an seiner eigenen Seele. Er verschmilzt mehr und mehr in Christus. Und er sagt, Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Eines der schönsten Glaubensbekenntnisse überhaupt, Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Ist mir was jetzt egal, was passiert. Eine Lebenseinstellung, die heutzutage in der Christenheit fremd ist und fern ist. Dann Kapitel 1 bis Kapitel 2, Vers 18, ruft er auf zum vollkommenen Wandeln in Übereinstimmung mit dem Evangelium. Lebt als Gemeinde, als das neue Gemeinwesen, lebt als Gemeinde. Weißt du kannst jetzt als Christ leben. Du bist bekehrt, du bist ein Christ. Aber jetzt musst du lernen, mit anderen Christen zusammenzuleben. Was ist das? Die haben anderen Geschmack, die haben andere Vorstellungen. Und jetzt muss man lernen, also du könntest wunderbar selig werden, allein auf einer Insel. Irgendwo habe ich jetzt diese Tage gehört, jemand hat Sand genommen und sich selbst seine Insel zusammengeschaufelt, irgendwo im Ozean. Und er und sein Hund leben auf dieser Insel. Du lebst gut, als auf einer einsamen Insel. Aber jetzt, Gott hat uns in der Gemeinde gestellt. Und jetzt musst du den anderen annehmen, so wie Christus dich angenommen hat. Also, da musst du täglich sterben, täglich was schlucken, täglich was verarbeiten. Das ist diese Heiligungsarbeit. Und deshalb heißt es, jagt nach der Heiligung. Und je mehr Christus in dir Gestalt gewinnt, desto mehr kannst du auch den anderen annehmen und auf den anderen zugehen. Dann erzählt er von der Standhaftigkeit im Leiden. Das ist, wir müssen standhaft sein, uns bewähren. Denn das Gebet eines Bewährten vermag viel. Also echte Christen, die haben sich bewährt. Dann in Kapitel Vers 28, Kapitel 1, da sagt, lasst in keinem Fall euch vom Widersacher erschrecken. Was die Leute auch sagen, also ihr seid keine vollkommenen Christen, wenn ihr das nicht tut, lasst euch auf keinen Fall erschrecken. Dann hat er allgemeine Ermahnungen. Und es ist interessant, wie Ermahnungen angebracht werden. Ermahnungen, zuerst, wenn wir jemand ermahnen, wir müssen eine Vorstellung haben, wozu und wie wir einen ermahnen. Du kannst nicht sagen, du mein lieber Freund, du musst so sein, wie ich bin. Du bist nicht das Maß aller Dinge. Und ich bin auch nicht das Maß aller Dinge. Paulus ist auch nicht das Maß aller Dinge. Petrus ist auch nicht das Maß aller Dinge. Das Maß aller Dinge ist Jesus Christus. So, und deshalb nimmt Paulus im Kapitel 2 das Vorbild Jesu. Und lasst uns so leben und so dienen, wie Jesus war, auf Seite 6 bei euch. Diese allgemeinen Ermahnungen, ist nun bei euch Ermahnung in Christo, ist Trost in der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit. Du siehst, an was er hier appelliert. Ist nun bei euch Ermahnung in Christus. Kann Christus zu deinem Bruder, zu deiner Schwester durch dich reden? Ist Trost in der Liebe. Weißt du, wir können Liebe und Wahrheit bringen und sagen, so und so, ich liebe dich. Weißt du, aber wenn du in Liebe das wirklich so servierst, in Liebe, freundlich, lächelnd, und dann geht er weiter hier, fast beschwörte die Leute, das willig einander anzunehmen. Dann, Ermahnung ist ein Auftrag Gottes für die Gemeinde. Geschwister, und wir sollen uns Ermahnung ist letztendlich, wenn ich hier den Philipperbrief lese, Ermutigung. Nicht, mein lieber Freund, das ich möchte gesagt haben. Ermutige deinen Bruder, deine Schwester. Zur Ermahnung. Die Voraussetzung zur Ermahnung. Eigentlich soll jeder das können und lernen, wenn er das nicht kann. Man braucht einen inneren Auftrag. Du solltest die Pfoten weglassen, den Mund halten und den Mund verschließen, wenn du von Gott keinen Auftrag hast, zu irgendwas Negatives zu sagen, jemanden zu korrigieren. Du versaust mehr und machst mehr kaputt und machst Schaden, was du nie mehr im Lebtag wieder gut machen kannst unter Umständen. Also du musst von Gott einen Auftrag haben. Zuerst mal muss Gott dich ermahnen. Weißt du, bevor du jemand anders ermahnst, muss Gott dich ermahnt haben. Muss dich zuerst mal geschult haben. Muss dir die neue Sprache geschenkt und gegeben haben. Und dann ist es eine Fähigkeit, steht bei euch dann auf Seite 6 weiter. Dann brauchst du Taktgefühl, dann brauchst du Geduld, dann brauchst du Gebet. Erst wenn du durchgebetet hast und durch Gebet durchgegangen bist und Gott sagt, ja, grünes Licht, das kann's gehen, dann solltest du es auch tun. Und dann, man braucht sehr viel Liebe, um jemand recht zu trösten. Deshalb hat er auch vorne gesagt hier, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit unter euch. Die sollte es sein. Rechte Tröster, Ermutiger und Zurechtbringer sind immer diejenigen, die selbst vom Herrn getröstet, ermutigt und ermahnt worden sind. Weißt du, wenn Gott dich mal korrigiert hat, dann kannst du auch den anderen in Liebe korrigieren. So, Recht zum Ermutigen oder Ermahnen ist nur von einem Menschen zu erwarten und nur möglich und biblisch recht und richtig, wenn er unter Jesus und unter dem Heiligen Geist lebt. Deshalb, Paulus erlaubt sich, er ist jetzt gefangen, er ist Gott ergeben und er erlaubt sich jetzt und nimmt die Freiheit, jetzt ermahne ich meine Geschwister. Er bittet dann weiter, erfüllt meine Freude, indem ihr einmütig seid. Also ermahnen wozu? Zu Einmütigkeit. Diese beiden Schwestern da ganz besonders. Dann vorsichtig sein beim Ermahnen. Eine Seuche beim Ermahnen und in christlichen Kreisen ist es, das kommt auch hier im Philipperbrief, dass man stolz wird, man erhebt sich über den anderen. Weißt du, wenn du jemand ermahnen willst, zieh seine Schuhe an. Lauf in seinen Schuhe. Leb mal sein Leben. Und wenn du mal seine Situation kennst, solange du, weißt du, wir ermahnen immer von oben herab. Ich sage dir. Und natürlich, Pfingstler sind ganz fromm, die sagen, der Herr hat mir gezeigt. Verstehst du, hör auf doch mit diesem Blödsinn. Der Herr hat mir gezeigt. Das denkst du, das bildest du ein, das glaubst du. Du solltest zuerst mal demütig sein und von unten, man ermahnt jemand von unten, indem man sich demütigt, so wie Christus sich gedemütigt hat. Das ist erst das Erlösende, indem du von unten also einfach bescheiden kommst. Hier sagst du, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Und wenn du nicht weißt, wie du sagen sollst, dann kannst du sagen. Aber wenn du es weißt, dann solltest du nicht sagen. Und dann soll der Herr dir das richtige Wort geben, das richtigen Taktgefühl zu dieser ganzen Geschichte. Erst wenn du die Gesinnung Jesu hast und nicht mehr hochmütig bist. Deshalb nimmt Paulus, bevor er die Ermahnung bringt, nimmt Jesus als das größte Vorbild. Wenn du Jesus von Jesus gelernt hast und obwohl er göttlicher Gestalt war, wollte er nicht gleich Gott gleich sein. Der Herr hat gesagt, dass wir Gott gleich sein wollen. Paulus geht gegen die Uneinigkeit sehr stark und massiv vor. Uneinigkeit, jede Form von Uneinigkeit, ob du es glaubst oder nicht, ist vom Teufel. Jede Form von Uneinigkeit ist ein Werk des Teufels. Er ist der Zerstörer. Deshalb seid eines Sinnes, wenn ich da weiterlese, bei euch 7, Seite 7, glaube ich, wenn ich da lese, seid eines Sinnes, habt die gleiche Liebe zu anderen Brüdern. Weißt du, und wir haben Trennung und Spaltung, das ist vom Philipperbrief. Indem wir die Schwester mehr lieben als die andere Schwester. Und den Bruder mehr lieben als den anderen Bruder. Eigentlich, wir sollten alle Geschwister gleich lieben. Denn Gott hat uns auch alle gleich geliebt. Nicht weniger und nicht mehr. Also habt gleiche Liebe. Dann sei du nichts aus Zank und eitler Ehre. Steht auch dann weiter hier im Philipperbrief. Nichts aus Zank und eitler Ehre tun. Und das sind diese Friedensstörer. Zanksucht, Rechthaberei, Ehrsucht, Geltungsdrang, sich profilieren wollen. Sprüche 28, 25. Tut nichts aus Zank und eitler Ehre. Ein jeglicher sei gesinnt, wie es Christus war. Also diese neue Gesinnung. Philipper Kapitel 2, Vers 6 geht um die Gesinnung Jesu. Haben wir heute Morgen gehört, will gar nicht mehr viel darüber sagen. Das Denken Jesu haben, die Einstellung Jesu haben, wie Jesus war. Wozu das alles? Wir sollten alles ohne Murren tun. Tut alles, was er euch gebietet, ohne Murren. Paulus schreibt in 2. im Philipper Kapitel 2, tut alles ohne Murren. Dein Bruder, deine Schwester lieben, ohne zu murren. Muss ich den auch lieben? Den mag ich nicht. Der ist mir unsympathisch, oder die. Tragt alles, was euch der Herr auflegt. Gebt alles, was er verlangt. Und das Los, alles, was nimmt. Das sind die Bibelstellen, die ich da habe. Hier auf Kapitel 1, Vers 12. Damit, und das ist das Wort Kapitel Philipper 2, Vers 14, damit ihr rein seid und ohne Tadel seid, makellos seid, Kinder Gottes. Nur damit. Wir sollten nicht murren. Ach, das ist mir zu schwer, was der liebe Gott von mir verlangt. Ich muss demütigen, ich muss mich beugen, ich muss auf ihn zugehen. Der soll doch auf mich zugehen. Du siehst das so, hier ist es so praktisches Gemeindeleben. Philipperbrief. Ein Brief an die Gemeinde, nicht an einen bestimmten Mann oder Frau, sondern an eine Gemeinde. Dieser Brief sollte öffentlich vorgelesen und jeder sollte sich seine eigenen Gedanken machen. Und dann haltet fest am Wort des Lebens. Der Herr hat so gesagt. Weißt du, nicht nur, der Herr hat mir gesagt. Nein, der Herr hat es so gesagt. Es steht so geschrieben. Und das Wort muss erfüllt werden. Das Wort muss getan werden. Der Wille Gottes muss getan werden. Und haltet fest am Wort des Lebens. Und dann nicht nur am Wort des Lebens, sondern auch mir zum Ruhm am Tag Christi, dass ich nicht vergeblich gearbeitet habe. Also jetzt nicht mir, sondern ich meine jetzt in der Situation damals Paulus. Paulus hat für den Gotteslohn gearbeitet und er sagt, ich möchte also von Gott belohnt werden. Ich möchte euch etwas sagen, was mir auf dem Herzen liegt. Und Paulus spricht hier als ein Gefangener. Und eigentlich, so sollten wir immer sprechen, als Gefangene und die auf ihr Todesurteil warten. Ich habe mir angewöhnt, ich weiß nicht, ob ihr es merkt oder nicht merkt, vielleicht merkt ihr es auch nicht, aber ich habe mir angewöhnt, wenn ich predige so, als wenn es heute meine letzte Predigt wäre. Vielleicht habe ich da nicht keine Gelegenheit mehr, werde überfahren oder sonst was, kriege einen Schlaganfall und kann nicht mehr predigen. Wir sollen, und was wir tun, sollten wir immer tun mit dem Hintergedanken im Kopf, das könnte meine letzte Arbeit sein. Das könnte mein letztes Wort sein. Das könnte mein letzter Gedanke, mein letztes Gebet sein. Mein letzter Einsatz sein. In Köln oder aus Köln oder Kölner Gegend, da wurde ein frommer Katholik, sollte an den Stimmbändern operiert werden. Und wahre Geschichte. Dann soll er an den Stimmbändern operiert werden. Und dann sagt der Arzt, weißt du, wenn du zum Arzt gehst und wenn die irgendwo, selbst wenn sie Mandeln operieren, dann musst du unterschreiben, was alles passiert. Du kannst AIDS kriegen, du kannst das kriegen, du kannst das kriegen, du kannst das, du könntest sogar ersticken und so weiter. Und während er so bei der Operation vor der Narkose, dann steht er vor der Narkose und dann sagt der Arzt, Herr sowieso, wir müssen Ihre Stimmbänder operieren. Wir wissen nicht, ob Sie nach der Operation noch sprechen können. Wenn Sie noch etwas sagen wollen, Ihrer Frau oder der Umgebung hier, wenn Sie etwas sagen wollen, sagen Sie, das könnte Ihr letztes Wort sein, das Sie jetzt sprechen. Und weißt du, das Schöne war dabei, was er gesagt hat? Wollt ihr wissen, was er gesagt hat? Gelobt sei Jesus Christus. Und dann sagt er, jetzt könnt ihr operieren. Was würde dein letztes Wort sein? So, Paulus weiß, ich werde morgen geopfert. Ich bin schon auf dem Opferungstisch, schon gefesselt. Ich warte auf mein Urteil. Und er sagt, ich möchte nicht vergeblich gelaufen sein. Ich möchte nicht umsonst gearbeitet haben, nicht umsonst gebetet haben. Und motiviert also die Philister. Weiter, nachdem er hier den Epaphroditus eingeführt hat und Gott gedankt hat, und er sagt über ihn, das war mir ein Bruder, dieser Epaphroditus, war mir ein Gehilf und ein Mitarbeiter. Der stand mir so zur Seite. Er war ein von Gott Gesandter. Ich bin euch dankbar, dass ihr mir geschickt habt. Denn die haben sich Gedanken gemacht, weiß der Bruder wollte nur sich profilieren. Oder was weiß ich alles, was man so denkt, wenn jemand dann in so einen Dienst wie Apostel Paulus kommt. Und jetzt komme ich zu dem Thema Krankheit. Ich will das Thema auch noch ganz kurz streifen, denn ich möchte nachher das Thema Krankheit nicht mehr behandeln, denn wir haben so viel Heilungsgottesdienste und so viel über Krankheit gehört, aber vielleicht etwas, was total anders ist. Ich habe diesen Auszug auch gleichzeitig zum Verteilen, zum Weitergeben kopiert, so damit wir uns auch solide Gedanken und Informationen machen. Krankheit, was ist Krankheit? Also Philipper Kapitel 2 von Vers 26, Gründe, warum dieser Epaphroditus krank wurde, warum er Paulus ihn zurückschickt und so weiter. Ein paar Gedanken über Krankheit. Auch Gläubige können krank werden. Auch Gläubige. Und dann habe ich die Stellen, kannst du nachlesen, denn wir sind auch dieser sündigen, verdorbenen Welt unterworfen. Auch Gläubige, das ist auf Seite 10 bei euch. Auch Gläubige sind der Krankheit unterworfen. Krankheiten kommen grundsätzlich aus der Sünde. Das ist also zuerst mal grundsätzlich, kommen aus der Sünde, denn der Sündenfall und dann natürlich, wir sind alle unter der Sünde, wir sind abgeschnitten von Gott, vom Leben. Viele Krankheiten kommen aufgrund von ganz natürlichen Gesetzen. Du ziehst dich nicht an, warm an und schon hast du Schnupfen, nur als Beispiel. Oder falsche Lebensweise, falsche Ernährung, manche sind veranlagt so und manche lassen sich gehen und das sind also verschiedene Gründe für Krankheit. Und jetzt komme ich zu einem Punkt, manchmal lässt Gott sogar Krankheit zu. Auch die Bibelstellen könnt ihr ja alle nachlesen, oft als Strafe für Sünde und Ungehorsam. Oder sie haben sogar Gerichtscharakter, ganz besonders für Israel. Und gerade durch die Krankheit spricht dann Gott zum Menschen besonders und will ihn zurückholen, weil er zu weit gelaufen ist, und ihn zur Umkehr bringen. Eigentlich Krankheit ist Verschonung auf der anderen Seite. Gott will dich vielleicht vor etwas bewahren. Also ist nicht alles vom Teufel. Hört mir gut zu. Ich möchte ein solides Bild von Krankheit vermitteln und was Krankheit ist. Und dann kannst du ganz anders zu diesen Sachen stehen. Gott lässt viele Gläubige krank werden und sogar vorzeitig sterben, weil sie unwürdig zum Abendmahl gehen. 1. Korinther 11. Du schlürfst das Abendmahl und machst dir keine Gedanken und bist vielleicht mit irgendjemandem nicht versöhnt oder kannst den Leib des Herrn nicht unterscheiden. 1. Korinther 11, Vers 29 bis 30. Versündigst dich an der Gemeinde. Und ich habe festgestellt, so viele Christen versündigen sich an der Gemeinde, indem sie über die Gemeinde schnattern. Wir haben einen Fall gehabt, der Mann lebt nicht mehr, aber noch in der Kirche. Da war unser Erwin und hat seine Frau mitgebracht. Und also ein paar Sachen. Also was wir beim Abendmahl schon erlebt haben in der Gemeinde. Also dann zwingt er seine Frau. Seine Frau ist wenigstens, sie ist nicht gläubig, aber anständig. Die sagt, ich gehe nicht zum Abendmahl, bin nicht bekehrt und bin nicht getauft. Und er nimmt nicht das Abendmahl. Und der Mann nimmt die Hand und drückt ihr das Brot in die Hand und sagt, nimm das, jeder kann zum Abendmahl kommen. Und was ist passiert? Die Hand ist steif geworden. Die Hand ist steif geworden. Das geht noch. Jetzt kommt mein Bruder nach Hause. Plötzlich kann er nicht mehr sprechen. So als wie Schlaganfall. Der babbelt nur noch Zeugs. Ruft die Frau. Heute ist was Furchtbares passiert auf dem Nachhauseweg. Meine Hand ist steif geworden und mein Mann, der babbelt blödes Zeug. Der bringt keinen Satz mehr zustande. Was ist? Und ich sage, ja, was ist passiert? Ja, ich glaube, wir sind heute unwürdig zum Abendmahl gegangen. Und dann bin ich hingefahren, habe mit den Leuten gebetet, habe gesagt, Herr, vergib ihnen, die haben unwissend gehandelt, die haben gedacht, gut. Weißt du, der Teufel meint manchmal, das musst du und zwingt einen, und das ist richtig, da wirst du wenigstens gesegnet. Nein, das kann genauso zum Fluch werden, wenn du unwürdig zum Abendmahl gehst, die Sünde bekannt und plötzlich kann die Hand ausstecken. Und ich sage, Erwin, wie sieht es bei dir aus? Ich kann sprechen. Einen anderen Fall vom Abendmahl, wir haben Abendmahlsgottesdienst gehabt in Stuttgart, ruft mich eine Schwester an, Bruder Matthäus, du musst ganz schnell kommen, ich brauche dich, ich brauche Gebet, ich muss mit dir sprechen. Die hat's aufgelegt, habe mir dabei nichts gedacht. Die zwei Schwestern wohnten zusammen in einer Wohnung, Dora und Clara. Und eine Weile hat die Dora aufgelegt, das war die Ältere, ruft die Clara an, Bruder Matthäus, ich brauche Gebet, du musst kommen. Ich habe gesagt, du auch? Und dann komme ich hin. Und was passiert? Da stehen die zwei Schwestern. Ich klinge, weil ich stehe an der Tür, weil sie beide mich bestellt haben. Stehen sie an der Tür und halten ihre Augen zu. Ich sage, sagen wir mal, Clara oder Dora, was ist mit euch los? Na, das kann ich dir nicht sagen, komm rein. Beide haben auf der Nase eine Beule gehabt. Beide. Und dann habe ich gesagt, so jetzt, wir wollen reden, was ist da passiert? Wir reden. Beide Schwestern haben sich morgen so gezankt und so gestritten. Und beide wohnten im gleichen Haus, sind in eine Versammlung gegangen und gehen zum Abendmahl unversöhnt. Unversöhnt. Und dann haben sie beide Beulen zu Hause im Zimmer. Ich habe gesagt, so, weißt du, was ich jetzt machen würde? Ich würde dich, lieber Clara und liebe Doris, waren natürlich ältere Schwestern, zusammennehmen und Köpfe zusammenschlagen, dann habt ihr wirklich Beulen. Dann habt ihr verdient, dass ihr Beulen habt. Aber weißt du, habe ich gesagt, ihr seid Geschwister und ihr habt den Herrn lieb. Nehmt euch in den Arm, bittet um Vergebung einander, versöhnt euch. Und die Beulen waren da. Und während sie sich in den Arm nehmen, verschwinden die Beulen. Siehst du, unwürdig zum Tisch des Herrn gehen, das Abendmahl ist heilig. Das ist nicht Spielerei, es ist von Jesus eingesetzt. So, ich könnte ganze Geschichten darüber erzählen, aber das ist nicht mein Thema. Viele Krankheiten kommen dazu, weil Menschen ungehorsam, unwürdig zum Tisch des Herrn gehen. Gott lässt viele Gläubige krank werden, weil er einen besonderen Plan mit ihnen hat. Er will seine Herrlichkeit offenbaren. Denk an den Blindgeborenen und Lazarus sterben. Denn er will oft unter Umständen durch die Heilung ein Wunder vollbringen, dass die Leute auch mal aufhorchen und zur Verkündigung des Evangeliums. Wie oft haben wir da, wo die Hand steif wurde beim Paulus in seinen Missionsreisen oder was das auch immer gewesen ist, damit die Herrlichkeit Gottes groß wird. Also es muss nicht immer Sünde sein. Manchmal ist nur eine Machterweisung Gottes. Krankheiten sind nur eine Form von mancherlei Nöte, die unter Gott gestellt werden können. Und vielleicht bringen uns die Dinge mehr zum Gebet. Ist jemand krank, der rufe die Ältesten, dass er bewusst wird, du, ich habe eine Gemeinde und die sollen für mich beten. Ist zuerst vielleicht auch eine Züchtigung zur Läuterung oder Erziehung oder eine weitere Führung. Oder du missionierst nicht, bist ein fauler Christ. Und Gott legt dich ins Krankenzimmer und die Nachbarin da und deine Bibel liegt auf dem Nachttisch und dann kommt ihr ins Gespräch und dann kannst du sogar jemandem Zeugnis sein und ein Segen sein, führst zum Herrn und sobald die Person beim Herrn ist und zum Herrn geführt worden ist, wirst du wieder entlassen, gesund und das Wunder der Heilung hat stattgefunden. Weißt du, du hast deinen Zweck erfüllt. Manchmal hat Gott auch einen Plan, bringt uns da mit Leuten zusammen. Manche Krankheiten werden von Satan verursacht und Gott erlaubt es, wie beim Hiob, tastet seine Seele nicht an. Wie verhalten wir uns in Krankheitsnöten? Das ist, denke ich, auch ganz arg wichtig. Das kommt jetzt auch hier im Philipperbrief ganz deutlich, die Krankheit von Epaphroditus. Zuerst einmal, Gläubige sollten mit ihrer Not zum Herrn gehen. Das ist zuerst Nummer eins. Heute Nachmittag habe ich gesagt, also wenn du Not hast, du solltest nicht zum Arzt gehen als erstes, sondern zuerst zum Herrn und dann zum Arzt. Und nicht zuerst zum Arzt und dann zum Herrn. Nein, Gott möchte zuerst gefragt werden. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und dann soll man sich unter der Hand Gottes beugen. Ja, Herr, du bist Gott und dein Wille geschehe. Dann ist auch wichtig, Krankheit ist eine Sprache des Körpers. Vielleicht Mangelerscheinungen, was auch immer. Alarm, überfordert, den Verstand nicht walten lassen. Dich übernommen irgendwo. Wenn Gott uns eine Hilfe in der Krankheit versagt, so hat er ganz andere Gedanken unter Umständen. Kannst du natürlich nachlesen. Er möchte da uns etwas zeigen, dass wir demütig bleiben. Ich denke nur an den Fall im Fleisch des Paulus. Dreimal habe ich gebetet. Vielleicht will er uns demütig machen dabei. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in Schwachen mächtig. Die Hinzuziehung des Arztes widerspricht nicht dem Evangelium. Im Gegenteil. Gott hat auch die Medikamente wachsen lassen und gegeben und die sollten auch im Glauben eingenommen werden. Wir haben im Alten Testament und im Neuen Testament, wir sehen, dass immer wieder auch Ärzte herzugerufen worden sind. Lukas war ein Arzt. Und die Krankheit von diesem lieben Bruder Epaphroditus hat einen ganz natürlichen Verlauf gehabt. Paulus war Apostel, hatte Gabe der Krankenheilung gehabt. Der hat so viel Kranke geheilt in seinem Dienst. Sogar seine Schweißtüchlein haben Wunder gewirkt in Ephesus. Und den Bruder konnte er nicht heilen. Das muss uns auffallen. Alle anderen sind auf wunderbare Weise geheilt worden, bloß dieser Bruder nicht. Und der war zwischen Bangen und Hoffen und, oh Herr, heile. Wenn der stirbt, was sagen meine Philipper? Die steinigen mich. Und dann schließlich fand die Gebetserhörung und Epaphroditus wurde vor dem Tode bewahrt. Und Gott hat sich seine Erbarmen, schreibt er dann nachher denen und so weiter. Weißt du, wir müssen beides akzeptieren. Es gibt Krankheiten, die zur Ausbreitung des Evangeliums nötig sind. Jesus hat Wunder vollbracht für das Evangelium, für das Reich Gottes. Hier war es ein Mensch, ist krank geworden. Hat weniger mit dem Ausbreitung des Evangeliums zu tun, sondern der hat vielleicht welche Art auch immer die Krankheit gehabt. Christen, und das, dem Christen ist das Leben als Aufgabe verordnet, als Kampf verordnet. Da muss er auch sogar manchmal krank, mit der Krankheit kämpfen, mit Problemen kämpfen, mit Sorgen kämpfen, mit Ängsten kämpfen. Uns ist der Kampf verordnet und wir sollen den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Und so es galt auch für Epaphroditus, dass Paulus sagen konnte, Kapitel 1, Vers im Philipperbrief 1 bis 21 bis 24. Der Herr hat ihm das Leben wieder geschenkt. Der Tod wäre schrecklich gewesen. Da hätte Paulus noch eine weitere Traurigkeit bekommen. Denn er hat schon genug Traurigkeiten gehabt, lieber Bruder. Wie stimmt Philipper 4 hier überein, wo es heißt, sei dankbar für alle Dinge und so weiter. Und Paulus war auch hier. Er sagt, Herr, dein Wille geschehe. Echte Christenfreude ist, dass wir die Traurigkeit überwinden. Auch wenn wir Dinge erleben und nicht verändern können. Es gibt Sachen auch, dass auch ein Apostel kann die Dinge nicht verändern. Sogar ganz Natürliches, der empfiehlt den Timotheus an einer anderen Stelle, trink mal auch ein Glas Wasser, nicht nur immer Wein, ein Glas Wein, nicht nur immer Wasser. Du siehst also, Gott empfiehlt, oder das Evangelium empfiehlt auch mal ganz andere Weise. Also Paulus ermutigt die Philipper einfach, sei dankbar. Der Herr hat den Bruder wiederhergestellt. Macht ihm keine Vorwürfe, wenn er zu euch kommt. Deshalb empfiehlt er den Epaphroditus. Sag nicht, Bruder, du warst nicht vorsichtig, du hast nicht aufgepasst. Du hattest deinen Verstand nicht falten lassen. Ihr sollt ihn mit Freuden aufnehmen, Philipper 2,29. Sei dankbar, er hat mir gedient und so weiter. Er bittet, den Epaphroditus freundlich aufzunehmen und nicht anzuklagen. Weißt du, wir klagen immer Leute, und jetzt möchte ich auch hier auf unsere Gemeinde, auf unsere Zeit übertragen, wir klagen manchmal Leute an, wenn sie krank sind, du hast nicht genug Glauben, du liebst den Herrn nicht richtig, du hast irgendwo vielleicht eine heimliche Sünde. Gott weiß, was da alles ist. Oder du arbeitest zu viel. Denn es ist interessant, Kapitel 2, Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 30, denn Epaphroditus ist ja im Dienst für den Herrn krank geworden. Kannst du dir sowas vorstellen? Der ist im Dienst für den Herrn krank geworden. Der ist nicht aus Faulheit krank geworden, der ist nicht aus Unvorsichtigkeit vielleicht krank geworden, sondern im Dienst für den Herrn. Da eine Versammlung, dort eine Versammlung, da eine Seelsorge, da dies, dein Gespräch, da mal nicht zur Ruhe gekommen. Paulus sagt sogar selbst, da er sein Leben gering achtete. Der hat sein Leben gering geachtet. Also, der hat sich übernommen. So, jetzt Kapitel 3, ganz schnell, bei euch Seite 12. Warnungen an die Gemeinde. Warnungen vor Irrlehren, vor Selbstgerechtigkeit, vor wachsender Vollkommenheit. Ich bin perfekt. Es gibt niemand, der perfekt ist. Und dann Warnungen vor heuchlerischem Christusbekennen. Einfach rede positiv und dann bist du positiv. Es ist wahr. Aber wenn du nur etwas tust, etwas bekennst, nur für dich was. In der Bibel heißt es, was ein Lob ist, was wohl lautet, dem denket nach. Konzentriere dich auf was anderes. Dann spricht er vom Stillstand. Stillstand ist Rückgang gleichzeitig. Und er fordert auf, lasst uns fortfahren, lasst uns weitermachen, lasst uns nicht stehen bleiben, lasst uns auf das Wesentliche konzentrieren. Paulus hat die Gefahr erkannt, was da los ist, deshalb schreibt er jetzt wieder neuen Abschnitt beginnt er. Er sieht die Vermischung mit Gnade und Werkgerechtigkeit Und das ist eine Katastrophe. Weißt du, in dem Augenblick, wo du nicht mehr von der Gnade lebst, fängst du an, Werkgerechtigkeit zu praktizieren. Dann, was muss ich tun? Ich denke nur an die Erweckung von Wales. Die Erweckung von Wales, die hat wunderbar angefangen. Menschen haben gebetet und Menschen haben zu Gott geschrien und der Heilige Geist war ausgegossen. Aber dann hört die Erweckung auf und dann denkt man, jetzt muss ich weitermachen. Und dann fingen sich die lieben Brüder zu geißeln. Da sind sie die Geißler geworden, dass sie sich ausgepeitscht haben, Buße für andere getan haben und alle möglichen frommen Sachen gemacht, um damit die Gnade Gottes weiterwirkt. Wenn Gott ist gnädig, dann ist er gnädig. Und er sagt, wenn ich gnädig bin, dann bin ich gnädig. Wir können Gnade nicht verdienen. Gnade ist umsonst. Dann warnt er vor diesen Irrlehrer. Und es ist interessant, wie er die Irrlehrer so beschimpft. Wie er die beschimpft, diese scheinheiligen Hunde nennt er. Ein Schimpfname von den Juden für die Heiden gegeben. Jetzt schlägt er zurück. Also der Jude betet ja dreimal am Tag, Herr, ich danke dir, dass ich nicht Frau geworden bin und dass ich nicht ein Heide bin, die Heiden sind Hunde. Und jetzt dreht er das um und sagt, die Juden sind Hunde. Und passt auf die Hunde, ein Schimpfname, den die Juden für die Heiden haben, Matthäus 15, Vers 26. Also es ist nicht fein, dass wir dieses Brot wegnehmen und den Hunden vorwerfen. Also Hund ist also ein Schimpfname. Dann warnt er vor den bösen Arbeiter, die für sich selbst arbeiten, für ihre eigene Tasche in Wirklichkeit und nicht für Jesus. So, sie sind also Mietlinge. Dann die Zerschneidung verkündigen, also einfach Menschen auseinanderbringen. Auch das muss man aufpassen. Es gibt Menschen, die einfach Zerschneidung anrichten. Ich habe mal eine Predigt gehalten, drüben glaube ich irgendwo. Kuckucksei, die Kuckucksei-Predigt. Kuckuck ist ein schöner Vogel, schön, wenn er da ist und dann in den Wald ruft, aber der tut etwas, was nicht richtig ist. Er legt so ein Kuckucksei. Und dann wird es ausgebrütet und meistens als erstes und dann schmeißt er all die anderen raus und dann lässt er sich füttern, groß pflegen und so weiter. Das sind so Kuckuckschristen. Und Paulus predigt gegen die Zerschneidung anrichten oder auf Zerschneidung arbeiten. Weißt du, teile und herrsche. Das ist also ihr Prinzip. Und dann die Beschneidung predigen. Und hier gilt es, die Botschaft des Neuen Testamentes, der alte Bund ist vergangen und in Jesus Christus ist der neue Bund entstanden und die neue Gemeinschaft. Und deshalb, das alte ist durch Christus erfüllt und geht über in das Neue. Und das ist Abendmahl, der neue Bund. Und ich stifte diesen neuen Bund. Das ist mein Leib und mein Blut und so weiter. Das Alte ist aufgelöst. Also wenn irgendjemand zu euch kommt und euch noch erzählt, ihr müsst noch Juden werden, jüdische Feste feiern und weiß ich sonst noch etwas, das ist nicht christlich. Das hat nicht mit Christentum nichts mehr zu tun. Das ist alles Schatten auf Christus gewesen. Schatten auf die Erlösung. Schatten auf das Zukünftige. Alles ist Schatten auf Christus. Christus ist die Erfüllung. Und wenn du einmal die Erfüllung hast, brauchst du Schatten nicht mehr. Du kannst natürlich reden, das war schön romantisch damals, als wir in der Laubhütte krochen und auf dem Bauch dort gelegen sind. Aber das ist Schatten, du musst jetzt nicht mehr auf dem Bauch liegen. Dann ist interessant, was Paulus noch weiter so den Philippern schreibt. Also wir sollten im Geist dienen, in dem Geist Gottes dienen. Warum? Paulus sagt, alles andere bringt nichts, was nicht aus dem Geist kommt, geht nicht zu Gott. Gott dient man im Geist und nur im Geist kann man Gott dienen. Gottes Geist, der Heilige Geist, diese Gottheit, die hier auf dieser Erde ist, also die Trinität. Seine ganze Hingabe damals als alter Mensch gab dem Gesetz. Und jetzt dieser alte Pharisäer zeigt, dass alles ist vorbei. Das ist alles vorbei, das ist alles erfüllt, alles erledigt. Ich muss mich nicht mehr festhalten. Einer, der solch eine pharisäische Vergangenheit wie Paulus. Also, wenn der sagt, wenn so ein Heide sagen würde, das ist nichts, was ihr Christen macht. Aber jetzt ein Pharisäer, der das für sein Lebenselement mal hatte und dafür nur lebte und kämpfte und so weiter, dann sagte, was mir Gewinn war, Kapitel 3, Vers 7. Was mir Gewinn, Vorteil war, das habe ich um Christi willen für Schaden jetzt als Nachteil geachtet. Das ist alles vorbei. Seite 14 bei euch. Es ist nur eines zählt, in Christus zu sein. Das ist die innere Veränderung, dieser innere Umbruch, in Christus einfach zu sein. Und er lehrt jetzt diese göttliche Gerechtigkeit. Der wichtigste Gegenstand der christlichen Erkenntnis, der wichtigste Gegenstand der christlichen Erkenntnis ist, Christus zu erkennen. Nichts anderes. Das ist die wichtigste Erkenntnis, Christus zu erkennen. Und wir sollten also von Christus ergriffen sein. Paulus sagt nicht, dass ich ergriffen habe. Ich bin ergriffen. Und ich will noch mehr von diesem Jesus erfahren und wissen. Und somit hat Paulus das Ziel noch nicht ergriffen. Er ist noch nicht vollendet. Er sagt es den Leuten, man muss vorstellen. Er, der Apostel, er, der die Gemeinde gegründet hat. Er, der Vater der Gemeinde ist. Er eigentlich, den sie als so Heiligen anhimmeln. Bruder Paulus, unser Vater. Der sagt, ich bin noch nicht vollkommen. Im Gegensatz zu denen, die da in der Gemeinde Unruhe stiften, wir müssen der Vollkommenheit nachjagen, sagt der doch, ich bin nicht vollkommen, obwohl er sagt, ich war Pharisäer von Pharisäern. Also er war dem Gesetz perfekt, aber ich bin noch nicht vollendet. Ich habe es noch nicht ergriffen. Ich bin auf dem Weg der Vollendung. Ich jage nach, sagte hier, ich jage nach der himmlischen Berufung. Ich bin noch nicht ergriffen. Du siehst, wie demütig der ist, wie bescheiden der ist. So unvollkommen. Wenn Leute kommen, also wir sind schon sehr weit. Leute, vorsichtig vor solche Leute. Niemand ist weit. Wir sind alle auf dem Weg. Und er als Pharisäer hat damals geglaubt, ich habe es geschafft. Ich bin vollkommen. Aber hier sagt er jetzt in Christus, ich bin nur ergriffen. Und er warnt von der Selbsttäuschung, da welche Leute reinbringen wollen und sie beunruhigen. Sag Gott, ist mit uns, ich bin erfüllt von Christus und ich kenne meinen Jesus, das reicht mir vollkommen aus und ich bin zufrieden. Jetzt bei euch Seite 15 weiter, ein paar Gedanken zur Berufung. Christen sind von Gott durch das Evangelium gerufen und berufene Leute. Grundsätzlich jeder, der das Evangelium angenommen hat, ist ein Berufener. Da musst du nicht warten, ich brauche jetzt eine neue Berufung, ich muss von Gott berufen werden. Du bist berufen, Jünger Jesus zu sein. Du bist berufen, Kind Gottes zu sein. Berufung wird durch den Glauben wirksam, durch das Ja des Glaubens auf den Ruf Gottes. Da wird Berufung wirksam. Du musst nur Ja sagen. Wir sind berufen aus der Finsternis zum Licht. Wir sind berufen. Also überleg einmal, du bist berufen, ein Licht zu sein, Salz zu sein. Da brauchst du gar nicht viel diskutieren. Weißt du, du solltest nicht bitten den Herrn, Herr, gib mir größere Berufung, ich brauche eine Berufung. Wir sollten zuerst mal die Berufungen erfüllen, die wir von der Schrift her haben. Ihr sollt meine Zeugen sein. Geht hin in alle Welt und seid meine Zeugen. Ich sollte zuerst mal rausgehen und wenn ich nichts mehr finde, wo ich missionieren kann, dann muss ich Gott fragen, Herr, zeig mir, wo ich jetzt noch hingehen soll. Also wenn wir die Berufung schwarz auf weiß haben, die sollten wir zuerst mal erfüllen und dann erst andere. Wir sind berufen zur Heiligung. Ja, nach der Heiligung. Also, da braucht keine Diskussion. Soll ich das oder soll ich nicht? Wir sind berufen, ein gottesfürchtiges Leben zu führen. So, weiter. Paulus warnt vor selbstsüchtiger Christusnachfolge, dass du ich etwas tut, nur damit mir was rausspringt. Der Christ ist nicht sündlos, aber er ist der Sünde gestorben. Das predigt er, das lehrt er. Dann einige Warnungen vor dem Streit und Spaltung in der Gemeinde. Bei euch Seite 15, wir sind gleich fertig. Einige Ermahnungen an der Gemeinde, und zwar an alle, auch wieder an alle. Dieser Brief sollte öffentlich vorgelesen werden. Also auch diese persönlichen Sachen, diese Spannungen, die sie da in der Gemeinde untereinander hatten, die zwei Schwestern oder auch was Frau Dittus betrifft, dieser Brief sollte öffentlich vorgelesen werden. Und das lies in der Gemeinde vor. Es ist also eine Ermahnung an die Philipper. Kapitel 4, Vers 1 bis 20, nochmal ganz schnell, das streifen wir. Die sind aufgefordert, einig zu sein. Also alle miteinander sind aufgefordert. Und das ist unsere Berufung, einig zu sein. Wir sind berufen zur Einigkeit, zu einerlei Erkenntnis im Herrn, zu einer Entscheidung und so weiter. Wir sind berufen und wir sind aufgefordert, sich zu freuen. Freut euch in dem Herrn und abermals sage ich euch, freut euch. Wir sind berufen, Vers 5, Kapitel 4, uns selbst zu beherrschen. Wir sind berufen, Selbstkontrolle. Wir sind berufen, den Frieden Gottes walten zu lassen, Vers 6 bis 7, Kapitel 4. Einfach im Frieden Gottes zu leben und nur das tun, was den Frieden Gottes fördert, was den Frieden untereinander fördert, was den inneren Frieden fördert. Wir sind berufen und Paulus ermahnt, Kapitel 4, und fordert auf, im Denken vorsichtig sein. Also dem denket nach, was gut ist, Vers 8, was wohllautet, was einen aufbaut, was einen fördert. Und dann Vers 11 bis 14, zufrieden sein. Wir sind aufgefordert zur Zufriedenheit. Das ist Christenpflicht. Das ist eine Verpflichtung. Und das ist fast wie ein Gebot, was er sagt, hier Kapitel 4. Wie ein Gebot des Herrn. Ich könnte sagen, ich habe es vom Herrn empfangen. Hier handelt es sich nicht nur um fromme, fröhliche Stimmung, nein, um den freudigen Geist, das nur der Heilige Geist erzeugen kann und produzieren kann. Und sich freut unter allen Umständen. Die Freude am Herrn ist es, was der Heilige Geist erzeugen kann. Du kannst dich nicht freuen. Ach, Geschwister, lass uns jubeln, lass uns rauchen. Das ist menschliches Kommandieren und menschliches Befehlen. Es muss von innen herauskommen. Der Geist Gottes muss uns die Seiten des Lebens stimmen, dass wir sagen, Halleluja, die Freude am Herrn, die Freude im Leid, die Freude in der Anfechtung, die Freude im Verzicht, die Freude in der Hoffnung. Und dann kannst du freundlich und fröhlich sein. Die Ermahnungen noch weiter, was Kapitel 4, Vers 6, also sich nicht zu sorgen, nicht zu verzweifeln und zu verzagen. Sorglosigkeit ist angesagt, dass wir alle Sorgen dem Herrn abgeben. Dieser Sammlergeist führt zu Geiz. Sorgengeiz bringt uns Unruhe und Unglauben. Der Gläubige ängstigt sich nicht. Der ist gelassen in Gott. Mein Vater hat's geplant. Mein Vater hat alles in der Hand. Mein Vater hat alles unter Kontrolle. Wahre Kinder Gottes lehnen dann weiter den falschen Schein ab. Legt alle Lüge ab. Lüge ist die Erfindung Satans. Weißt du, so halbe Wahrheiten, dreiviertel Wahrheiten, 95%ige Wahrheiten, das ist Lüge. Lüge bleibt Lüge. Also sind Hinweise auf das christliche Leben. Paulus empfiehlt uns, also allen Schein abzulegen, alle Lüge abzulehnen. Strebt der Wahrheit nach als Alternative. Seid ehrbar. Hört, was gerecht und rein ist, was wohllautet, was die Liebe fördert. Und dann meidet alles Hässliche, alles Verletzende, alles Gemeine. Das sollte bei euch keinen Raum haben. Verschließt euch diesem Hässlichen. Also das ist eine wunderbare Herausforderung für die Gemeinde vor Ort hier, für uns, für jeden einzelnen Gläubigen. Kümmere dich nicht um das Gemeine. Lass das Gemeine den Schweinen über, den Hunden und den bösen Arbeitern oder wem auch immer. Lass die machen, aber du machst deine Hände hier nicht schmutzig. Und den Christen darf das keinen Raum bekommen. Und Gedanken sind Vorboten. Deshalb Paulus setzt da an. Gedanken sind Vorboten für unser Handeln. Das, was du im Kopf aufnimmst und hier sitzen bleibt, das wird zur Tat. Dann Vers 16 bei euch. Der Friede Gottes ist eine bewahrende Kraft. Er bewahrt unsere Sinne. Das ist so die letzten Grüße, so typische Grüße, was Paulus verwendet. Der Friede Gottes bewahre euch. Der Friede Gottes ist ein sicherer Zaun um uns herum. Der Friede Gottes trennt uns von negativen Empfindungen, Gefühlen, Vorhaben, Plänen und so weiter. Die Gemeinde in Philippi war von Anfang an eine Missionsgemeinde, die für Paulus da war. Und jetzt ist Paulus für die Gemeinde noch so Ratgeber, Vater. Als letzter Gedanke, Kapitel 4 von Vers 21 bis 23, die Segenswünsche und Grüße. Paulus teilt mit, dass er mit der Hilfe Gottes alles vermag. Es ist schön, dass ihr mich unterstützt, sagt er. Es ist wunderbar, dass ihr für mich betet und alles macht. Aber ich vermag alles durch Christus. Gottes Hilfe. Und er ist fähig, niedrig und hoch zu sein und alles in allem, mit alles, was in seinem Leben geschickt wird. Ich vermag alles. Und das ist, was der Christ ist. Ein Christ kann alles durch die Hilfe Gottes. So, es ist schön, wenn du Brüder und Schwestern hast, die dir unter die Arme greifen. Aber du kannst auch dein Leben ohne die Brüder und Schwestern leben. Die Hilfe Gottes. Und Paulus ist im Gefängnis, ist an einem Soldaten gekettet. Und er sagt, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Und dass dieser Brief vom Heiligen Geist diktiert worden ist, merken wir ganz besonders an dieser Stelle. Denn Paulus war ja ein Choleriker. Ich gehe, ich mach, ich tu's. Ich nehme es vor, ich werde es durchsetzen, werde verwirklichen. Und er hat den Brief geschrieben. Und du musst denken, auch so beim Briefschreiben, Papier war damals teuer. Und dann hat er hingeschrieben, ich vermag alles. Und dann hat der Heilige Geist gesagt, Paulus, was für ein Blödsinn schreibst du da? Ich vermag alles. Das ist esoterisch. Das ist heidnisch, das ist götzendienerisch. Ich vermag alles. Ach, das ist falsch. Das kannst du nicht stehen lassen so. Ja, aber Herr, ich habe es geschrieben jetzt und der Bote wartet schon draußen. Der will den Brief überbringen. Ich vermag alles. Und du siehst, dass dieser Brief vom Heiligen Geist inspiriert ist. Der Heilige Geist hat ihn weitergeleitet. Was soll er jetzt schreiben? Paulus, Bruder, mach ein Komma. Mach ein Komma. Es stimmt, dass du alles vermagst. Es ist wahr. Durch den, der mich mächtig macht, Christus. Du siehst, wie wir Menschen immer eingestellt sind. Fleischlich. Ich vermag alles. Selbst er ermahnt andere. Und selber steckt er mittendrin. Du ermahnst andere und selber bist fleischlich. Ich vermag alles. Komm mal durch den, der mich mächtig macht, Christus. Und mit diesem Gedanken gehen wir nach Hause. Lass uns aufstehen. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir auch hier von Paulus noch so viel lernen können. Und gerade aus diesem Philipperbrief. Oh Gott, da ist so viel drin. So viel drin. So viel drin. Und hilf uns, dass wir das alles behalten können, was in diesem Brieflein von 4 Kapiteln drinsteckt. Als ich mich hingesetzt habe und nachgedacht habe, 4 Kapiteln bin ich gleich durch, kann ich gleich 2 Bücher machen, durchmachen. Da habe ich gemerkt, da ist so viel drin. Und da muss ich selber noch so viel lernen, Herr. Und ich danke dir, dass wir heute immer noch Lernende sein dürfen. Wir lernen aus deinem Wort, Vater. Amen.